jetzt ist es gefährlich.
Ja, ich freue mich sehr, euch wieder zu sehen, einige von euch. Auch schön, dass noch einige dazugekommen sind. Wir haben einiges vor heute Abend. Ich empfinde, dass der Herr möchte, dass ich heute Abend im Grunde hat ja der, könnten schon nach Hause gehen, der Manfred hat es eigentlich schon fast gepredigt, was ich predigen will. Ich werde noch so ein, zwei Sachen dazusetzen, aber es soll wirklich nochmal um diese Übernatürlichkeit gehen und dann kommen wir irgendwie dann auch auf die Engel. Aber ich möchte euch das gerne in einem heilsgeschichtlichen Gesamtzusammenhang zeigen, dass ihr das seht, dass ihr es wirklich ergreifen könnt, dass ihr auch wisst, dass es richtig ist und dass ihr auch seht, worauf das Ganze rausläuft. Ja, da brauche ich dann eben eure, ja, vielleicht auch Geduld, aber vielleicht auch euer mit daran ziehen. Es soll sich vor unser aller Augen auch irgendwie zeigen und ausblättern. Und zwar möchte ich gerne, also fast jede Predigt fängt ja eigentlich im Buch Genesis an, im Buch der Anfänge. Das ist einfach so. Darf ich ganz kurz einsteigen? Aber im Grunde kennen wir ja viele diese Verse, aber ich möchte sie halt nochmal uns vor Augen stellen. Und zwar in 1. Mose 3, 24 ist so der letzte Vers in dem Kapitel des Sündenfalls, wenn ihr euch eben erinnert, wie alles angefangen hat. So Gott und seine Menschen waren dort zusammen. Ja, erinnert ihr euch noch an den Vers, dass Gott in der Kühle der Abenddämmerung ist er gekommen und hat Gemeinschaft gehabt. Ja, so, und in diesem Sinne ist, ja, weiß gar nicht, könnte ich das mal zeigen, so Gottes Welt und unsere Welt war wirklich eins. Ja? So Gott war da, wo wir waren, und wir waren da, wo Gott war. So und da waren Gott und Menschen wirklich zusammen. Waren auch eng verbunden. Mensch fällt aus der Rolle, guck her, fällt aus dem Rahmen. Ja. Auch nochmal gesagt, ich glaube, das ist gerade in dieser Gegend relativ wichtig zu sagen, mein Verständnis von dem, was in der Bibel steht, ist, nur Mann und Frau zusammen ergeben den Menschen. Manchmal denken die Männer, oder tun zumindest so, als wenn sie irgendwie, wir sind die Krone der Schöpfung und dann gibt es auch noch Frauen. Ja. Aber es ist so, dass wir so, nur Mann und Frau zusammen ergeben das, was Gott sich gedacht hat, nämlich den Menschen. Ja. So, und so Mann und Frau repräsentieren verschiedene Teile von dem. Und deswegen ist es so wichtig, dass Mann und Frau in Jesus optimalsten zusammenkommen und wieder auch damit Schöpfung komplettieren und zeigen. Gut, also da hat es angefangen bei Adam und Eva und dann heißt es eben in Vers 24, eben nach dem Sündenfall, ich lese mal 23, so schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das heißt, diese Gemeinschaft ist auseinandergebrochen und auch die beiden Lebenswirklichkeiten sind auseinandergebrochen. So, Gott war immer noch Gott und saß auf dem Thron, aber dem Menschen war das verschlossen. So, der Mensch hat hier auf der Erde seine Behausung gehabt und ich sag mal, war natürlich noch geprägt auch von der Erinnerung. Ich glaube, dass Adam und Eva das ihren Kindern auch erzählt haben, wie das mal so war. Ich glaube, dass das weitergegangen ist. Aber es gab eben diesen Bruch, ihr könnt das gar nicht so richtig sehen, oder geht es so einigermaßen? Okay, sonst müsst ihr nochmal aufstehen. So ganz viel Spannendes passiert hier nicht, aber so wenigstens so etwas kommt es zusammen. So, und Und diese Lebenswirklichkeiten sind auseinandergegangen, und zwar aus allen ganz, wie die meisten von uns wissen und sich ja herbeten können, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber nochmal zeigen. Und zwar ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Der Mensch besteht auch aus dieser Dreieinigkeit, nämlich der Geist des Menschen, die Seele und der Körper. So, und mit dem, dass wir die Gemeinschaft mit Gott verlassen haben, da ist ja Adam vorher gesagt worden, an dem Tag, an dem du von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen wirst, wirst du sterben. Trotzdem schickt er ihn aus dem Garten raus zum Ackerbackern. So, also entweder hat der Trick nicht funktioniert oder Gott meint was anderes damit. Und das entscheidende andere war, dass unser geistlicher Mensch gestorben ist und damit die Möglichkeit, mit Gott enge Gemeinschaft zu haben, ihn zu verstehen und auch Kontakt zu haben, ich nenne das mal zu der Lebenswirklichkeit Gottes. Okay? Ich sage nochmal ganz kurz die Spielregeln. Ich habe das gestern schon erklärt. Ich versuche euch optimal zu dienen. Okay, das ist, warum ich jetzt hier bin. So. Und dazu möchte ich gerne nicht lange auf Punkten rumreiten, die ihr alle schon singen und runterbeten könnt. Von daher wäre es also günstig, wenn ihr, also ihr braucht nicht Amen rufen oder Halleluja oder ausflippen oder so. Das könnt ihr machen, wenn ihr es müsst, aber es brauche ich nicht, damit ich ermutigt bin. Aber es wäre so gut, wenn ihr irgendwie signalisiert, yo, haben wir verstanden, das ist klar, yo, das passt. Ja, so. Dann gehe ich schneller weiter. Das ist so wie beim Video Fast Forward. So, wenn man so ein bisschen. Ansonsten reite ich so lange auf den Ding rum, bis der Letzte irgendwie von seinem Gesicht wieder erwacht ist. Ja? So, weil manchmal gerät es so wie beim Computer, wenn man länger nicht die Tasten berührt, so dann kommt der Bildschirm schon. Also, und das, auch im Gottesdienst, also weil ihr erlebt euch ja nicht. Also von hier vorne sieht das alles anders aus. Manchmal ist man auch froh, dass eine gewisse Distanz da ist. Aber vielleicht ja auch gegenseitig, weiß nicht, aber so. Manchmal dann ist so, dann wird so, geht das Kreislauf geht auch ein bisschen runter. Was sind die Blutgefäße in Beinen, öffnen sich sehr weit. Ja. So, und ich brauche euch da. Also dass ich bin ermutigt, ich bin gerne hier, ist alles in Ordnung, aber so dann weiß ich, ich erwische euch da. Ihr versteht mich. Also wenn ihr so leer guckt, dann muss ich das noch fünfmal erklären. Okay? Also der Geist des Menschen ist gestorben durch die Sünde. Comprende, d'accord, ja? Gut, das ist so. Und damit ist die Möglichkeit, Zugriff zu haben zur unsichtbaren Welt weg. So, und Dankeschön. Wir kommen schon klar mit dem. So. Kurzer Realitätscheck beweist. Als wir uns bekehrt haben, also wahrscheinlich habt ihr schon mal vorher in der Bibel gelesen, bevor ihr euch bekehrt habt, aber habt ihr auch diesen Vorher-Nachher-Effekt gehabt, als man dann auf einmal Bibel, auf einmal versteht man das. Das sind nicht irgendwie alte, komische Worte, sondern das macht irgendwie Sinn. Und das hat damit zu tun, dass bei der Wiedergeburt der Geist des Menschen einfach uns neu geschenkt ist. Deswegen von Neuem geboren. Da ist etwas neu geworden. Und Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Es braucht dieses geistliche Organ, diesen geistlichen Menschen in uns, damit das alles Sinn für uns macht. Und ich möchte euch heute zeigen, wozu das noch alles gut ist. Weil du hast da wirklich sehr sensibel heute, hast also schon sehr viel vorbereitet, weil wir unsere natürlichen Sinne sind in der Lage, sei denn eben eine physische Störung oder eine psychische Störung liegt vor, dass wir mit unseren Sinnen diese sichtbare Welt durchdringen können. Wir können etwas sehen, wir können etwas hören, wir können tasten, wir wissen, was so abgeht. Aber eigentlich haben wir spätestens nach dem Zeitpunkt, dass wir von Neuem geboren sind, die Möglichkeit, die unsichtbare Welt in ähnlicher Weise zu durchdringen. Aber vielleicht hat es dir keiner gesagt oder du denkst, oder manchmal dann gebrauchen Leute halt Vokabeln wie, ja, ich fühle, der Herr ist hier. Das Wort fühlen, eigentlich würden wir eher in den sensorischen Bereich oder auch in den Bereich der Gefühle tun. Was wir oft aber meinen, ist, ich spüre da etwas mit meinem geistlichen Menschen. Aber das klingt halt so komisch und so ungelenk. Oder ich merke was im Geist. Oder wir haben ja so eine kryptische Sprache. Ja, es ist druckig. Kann auch keiner erklären. Wie ist es druckig? Oder warum ist es? Oder ja, aber da war Salbung drauf. Wir haben so ganz bestimmte Codeworte, wenn wir das hier ausdrücken wollen. Aber im Grunde ist, wir empfinden etwas, was nicht aus dem natürlichen Rahmen kommt. Das, also zumindest hoffe ich, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern dass das bei euch auch so gemeint ist. Ja? So. Also nur mal das als kurzen Realitätscheck. So, daher kommt es. Aber wir sind hier auf der Erde, gell? Und es ist auch gut, dass wir hier sind. Es ist auch nicht richtig, dass wir nur mit dieser Jenseitsvorstellung oder irgendwie so, ihr kennt ja das vielleicht, so dieses alte amerikanische, eher aus dem Baptismus kommende Lied, Herr, so halte das vor, der Herr kommt bald. Und da stelle ich mir irgendwie immer so vor, so draußen eine riesige Horde, die Orks, nein, die Dämonen, die das umlagern und dann mit der Dampframme und die Tür und dann sagt man, Frieda, spiel die Orgel lauter und dann irgendwie so, wir halten durch und im letzten Moment die Tür splittert schon, die Horden kommen rein, ja, und im letzten Moment entrückt uns der Herr, so, und irgendwie hängt noch so ein Dämon an unserem Fuß, während wir entschweben und so. Das ist so die Endzeitvorstellung, die manche zeitigen, ja. Ich glaube das ehrlich gesagt so weniger, sondern wir sind hier aus einem ganz bestimmten Grund, und das möchte ich euch auch zeigen, und wir haben eine ganz wichtige Brückenfunktion. Aber wir haben das zum Teil nicht gelernt. Wir kennen uns aus in der sichtbaren Welt, soweit wir denn das tun, aber wir müssen lernen, Zugang zu haben zu einer unsichtbaren Welt. Das ist einfach unser Privileg. Wir sind mit der Wiedergeburt sind wir Geschöpfe aus beiden Realitäten. Und wenn man auch nachguckt, Epheser Kapitel 1, 17 bis 19, da betet Paulus dafür, dass unsere geistlichen Augen geöffnet werden. Das heißt, wir alle haben geistliche Augen. Da steht nicht, und ich bete darum, dass die geistlichen Augen derer, die den geistlichen Augen haben, geöffnet werden, sondern Gott macht das relativ pauschal, weil er hat das Gebet dem Paulus gegeben. Nämlich wir alle haben geistliche Augen. Und wenn wir alle geistliche Augen haben, wozu sind Augen da? Zum Gucken. Ja? So, also nicht zum Hören. Ja? So, dann in Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme. So, wie kann man hören? Normalerweise mit Ohren. So, also wir haben die Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören. So, und so haben wir viele Möglichkeiten, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das jetzt in allen Details auszufalten, aber es hat auch mit unserem Maß zu tun, Gott kennenzulernen, dass Christus in uns mehr Gestalt gewinnt. Es hat manchmal auch mit Gehorsam zu tun. Es hat sehr, 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 sehr viel mit Glauben zu tun, dass diese geistliche Dimension in uns aktiviert wird. Es hat auch damit zu tun, dass der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, natürlich. Es hat auch damit zu tun, dass wir seine Wege lernen. Weil der Heilige Geist ist ein sehr sanfter Geist in aller Regel und es braucht eine Sensibilität, sich von ihm leiten zu lassen und mit ihm zu gehen. Okay? So, das nur mal so ganz kurz als Hintergrund. Dann das nächste Mal, wo Gottes Realität dann nach dem Sündenfall so richtig auf die Erde kommt, also er ist natürlich Abraham erschienen und auch Mose aus dem brennenden Dornenbusch und so, das alles auch wissen wir, aber ich wollte nur noch mal etwas herausgreifen und das finde ich in 2. Mose 19, das ist eigentlich das erste Mal, dass Gott sich dem ganzen Volk zeigt. Ihr erinnert euch vielleicht, Gott kommt auf dem Berg Sinai nieder, der Berg erbebt und dies und die Hörner und richtig Brot, Gott liebt Dramatik manchmal, ja. Nicht nur wir lieben das, sondern wirklich so, Gott liebt Dramatik, hier es geschah, aber Vers 16, der dritte Tag kam, es war noch früh am Morgen, da erhob sich Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, es enttönte ein lauter Schall von Schofarhörnern, da erschrak das ganze Volk, das im Lager war und so weiter. Und der ganze Berg rauchte, weil Gott im Feuer auf ihn herabstieg. Und der Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg erbebte heftig. Ja? So, da ist Gott niedergekommen, das, nicht das Ende der Geschichte, aber so mittendrin ist dann, dass das Volk dann sagt, Mose, geh du doch da lieber auf den Berg. Also uns ist das eine Stufe zu gruselig irgendwie. Hast auch gesagt, wir dürfen den nicht anfassen, sonst fallen wir alle tot um. Also es ist doch besser, dass du da hochgehst, ja. So, merkt euch das, weil das ist ganz oft, wie sich auch heute Leute in den Gemeinden verhalten. So, ja, Pastor oder, ich wollte fast sagen, Pastöse, das sage ich manchmal so, aber ich meine das nicht despektierlich. So, also weiblicher Leiter, männlicher Leiter, so geh du doch zu Gott. Du hast das doch drauf, das ist dein Job, mach das doch. Aber so, wir bleiben lieber hier, da ist es gemütlich. Ja, ich habe gestern kurz davon, nee, heute oder irgendwann kurz davon erzählt, dass manchmal so in den Gemeinden Leute sitzen, so über 40 und geistig gesehen, ja, in einem Bild, ja, so mit Windeln um, und sie warten darauf, dass der Pastor dann sonntags die Flaschen austeilt. Ja. Das ist für mich ein völliges Grusel-Szenario. Ja. Aber so in der unsichtbaren Welt sieht das teilweise so aus, weil wir verweigern manchmal unser Wachstum. Und wenn wir denn so einen Mose in der Nähe haben, dann sagen wir genau wie damals so, geh du doch mal hoch. Ja, so das, nee, das ist was für dich. Ich bin gar nicht so geistlich, ich bin so mehr hier auf der Welt zu Hause. Aber das ist nicht die Realität, sondern wir alle sind berufen, so mit Gott zu leben. Weil zum Beispiel gleichzeitig sitzen wir mit Jesus auf dem Thron. So, unser geistlicher Mensch ist verbunden mit der unsichtbaren Welt. So, und das müssen wir lernen, und das dürfen wir auch lernen. Und wir brauchen das nicht an andere delegieren, sondern jeder Einzelne darf das. Im Alten Testament war es aber so, dass das noch nicht möglich war. Das ist erst unter dem neuen Bund möglich. Nämlich, es gab nur drei Gattungen von Menschen, die überhaupt mit Gott näher in Kontakt kamen. Das waren die Priester, die Könige und die Propheten. So, nur auf ihnen war eine Salbung, weil Wiedergeburt, Neues Testament, Neuer Bund, Alter Bund, Salbung auf uns oder auf diesen drei Berufssparten. So, und sie hatten Begegnungen mit Gott. Im Psalm heißt es, so, Gott hat Mose seine Wege wissen lassen, dass die Kinder Israels aber seine Taten. So, und unser Furchtminimum ist auch, Gottes Wege zu kennen und nicht nur zu erleben, was Gott in Afrika tut, was Gott in China tut, und irgendwie staunend als Masse von Ferne zu stehen und erstaunt den Bericht derer zu hören, die auf den Berg des Herrn gegangen sind. Sondern so, wir alle sind berufen, dahin zu gehen. Also hier wäre ein Amen durchaus unter Umständen angebracht. Ja? Come on. So. Dann möchte ich möchte fast reden von einem geistlichen Tor. Ich kann nicht mit gleichzeitig Mikro halten und alles malen, was ich so malen will. Aber stellt euch vor, so dieses, also hier ist ja nur noch grün, und hier muss dieses schwarze Tor, was uns Zugang in die unsichtbare Welt, in die Wirklichkeit Gottes gibt, so dass in der nächsten Phase, so das schwebte über diesen drei Berufsgruppen, und manchmal dann eben hat es sich auch den ganzen Volken genaht, wie dort. Und auch möchte ich euch ganz kurz eben zeigen, wie es auch schon bei den Propheten vorgekommen ist, und zwar in 2. Könige 2. So, ich finde das also einfach ein gutes Beispiel, ob es euch dann so bewusst war vorher, das werden wir sehen, aber so, ich sehe das dort. Und zwar, es geht um die Salbung oder diese Nachfolgeregelung von Elia und Elisa. Und zwar fragt er ihn dann, Vers 9, Kapitel 2, Vers 9, er bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und er sagte, oh, ich möchte gerne einen zweifachen Anteil von deinem Geist haben. So. Und dann gibt Elia eine ganz kluge Antwort. Weil er könnte sagen, ja, mach ich, wenn es in seiner Macht stünde, das zu tun. Aber er gibt eine sehr weise Antwort. Er sagt nämlich, wenn du siehst, wie ich, da steht dann da so aus dem Hebräischen, so von deinen Häupten genommen werde. Also wenn du siehst, wie ich auffahre, wenn du siehst, wie der Fahrstuhl runterkommt und ich den Abgang mache. So, wenn du das siehst, nicht wenn, ups, ich bin weg, sondern wenn du das siehst. Das heißt, wenn deine lange Lehrzeit, die vermutlich über 20 Jahre war, fruchtbar war, und Gott dich ausgesucht hat, mein Nachfolger zu sein, wirst du die gleiche Fähigkeit haben, die ich hatte, nämlich ins Unsichtbare zu gucken. So, und das ist praktisch seine Prüfungsaufgabe. So, wenn du mich siehst, dann wirst du das doppelte Maß haben. Warum? Weil dieses Tor zur übernatürlichen Welt kam in dem Moment runter auf die Erde, wie so ein Fahrstuhl, also aber das Tor. So, und dann ist Elia da hineingetreten und er wurde einfach in den Himmel entrückt. Und es ging darum, dass Elisa inzwischen nämlich völlig in der Lage war, das auch zu sehen, weil er auch ein zu der Zeit dann ausgebildeter Prophet war. Und dann ist er in die Dienstnachfolge getreten. Jetzt ganz kurz ein Sprung, Johannes Kapitel 1. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Und zwar hier im Johannesevangelium wird uns berichtet von einer ganz bestimmten Seite, wie Jesus einige Jünger angesprochen hat und eben Petrus war da schon immer ziemlich früh drauf und sagte, ja, hier, Bruder, wir haben da einen gehört, das könnte jemand Interessantes sein. Und dann fragt er noch ein paar von seinen Freunden, ich bin so Vers 42 und so weiter, wir haben den Messias gefunden. So, und dann heißt es, Philippus aber findet den Nathanael und sagt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz geschrieben hat und so weiter, Jesus, den Sohn Davids aus Nazareth. Und dann Nathanael sagt, hier, das muss ich mir jetzt mal angucken, also was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann sieht Jesus den Nathanael und er bekommt ein Wort der Erkenntnis und sagt, du, ich habe dich gesehen im Geist, du warst da und da und da. Oh, und da ist Nathanael total angesprochen und sagt, wow, cool, was der drauf hat, ja, was der für Tricks kann. So, und dann sagt Jesus, also als er dann so richtig, ja, ich sah dich unterm Feigenbaum und so weiter, und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen über dem Sohn des Menschen. Warum? Weil Jesus diese Übernatürlichkeit über sich hatte und der Himmel war über ihm offen. Und das ist eben tatsächlich passiert, sodass diese Überlappung passiert ist. So dort ist das Reich Gottes sichtbar geworden. Die Übernatürlichkeit Gottes ist durch Jesus gekommen. Der Vater hat mit hörbarer Stimme gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Einige haben es nur donnern gehört, andere haben eine Stimme gehört, andere haben das verstanden. So, aber das war auf Jesus und dieses gleiche Tor war auch über jedem einzelnen Jünger hinterher. Deswegen ist die Apostelgeschichte so, wie sie ist. Das waren nicht Menschen des natürlichen Raums, sondern es war wieder zu diesem gekommen. Die Welt der Menschen und die Welt Gottes überlappen. Und unsere Aufgabe ist eben nicht, in einem Gottesdienst zu sitzen, während wir nach dem alttestamentlichen Modell Menschen zuhören, die es wagen, auf den Berg zu gehen, sondern wir sind als ganzes Volk gerufen, das zu tun. Und das müssen wir glauben. Nicht nur, oh, ich wünsche, das wäre wahr, sondern irgendwie gucken, so ist das biblisch. Und dieses Wort, das Geschriebene, das gibt in unserem Herzen Glauben. Und dann können wir dahin gehen. Paul Kehn hat gesagt, so heute im neuen Bund kann jeder Jesus so nah sein, wie er möchte. Und das ist die Wahrheit. Und wir müssen auch so wie Gedankenfestung niederreißen, die uns sagen, es gibt ein Zweiklassensystem im Christentum. Das sind die Gesalbten, die so erzählen, als wenn Gott immer bei ihnen am Frühstückstisch sitzt. Und dann gibt es die doch zuhören, während andere das erzählen. Aber das selber nie erleben dürfen. So, keiner von uns hat ein spezielles Recht, Gott besonders zu begegnen. Sondern wir sind alle gleich. Gott hat keinen Ansehen der Person.
Halleluja.
So, und deswegen gehört es uns allen. Gut, ganz kurzer anderer Hinweis. Als Jesus Christus die Schuld der Menschheit getragen hat am Kreuz und er gestorben ist, so in dem Moment wurde der Vorhang von oben nach unten durchgetrennt. Warum? Weil vorher war eine Zentrierung für das Volk, da hat man das Heil, so ein Stück unsere Ableitung von Sakramenten kommt eigentlich daher, es ist so erlebbares Heil, das hat man nur im Tempel erlebt. Und das System ist abgebrochen worden. Und was ist passiert? So der Geist, der dort im Tempel war, hat Wohnung genommen in ganz vielen einzelnen Menschen. Und der Herr sagt uns, wisst ihr denn nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Das heißt, nicht dieses ist der Tempel. Und ich habe heute und gestern schon immer wieder gesagt, wir sind zu einer Komm-her-Gemeinde geworden. Wir erwarten, dass wenn wir uns im Tempel versammeln, dass Gott mitten unter uns ist. Und wir versuchen, Menschen dahin zu locken, unter den fadenscheinigsten Gründen. Es ist spannend, es ist gute Luft da, es ist warm oder Leute erzählen interessante Geschichten oder mal andere Gesichter sehen oder hast du denn am Sonntagmorgen schon was vor? Und dann hoffen wir, dass die Dynamik des Tempels diese Menschen irgendwie berührt. So, und einigen von uns ist das ja passiert, deswegen sind wir hier, aber das ist überhaupt nicht die Idee Gottes. Sondern wir müssen lernen, wie diese Herrlichkeit, die in uns ist, Christus in uns hoffende Herrlichkeit, wie sie rauskommt. Und das ist, indem wir lernen, wie wir Zugang und Zugriff zur Übernatürlichkeit Gottes haben. Und deswegen ist so, Versammlung ist gut und schön, aber seht ihr die Reflexion zum Alten Testament und dass wir eigentlich heute weiter sind? So, da ist viel, viel mehr und wir sollten viel mehr Berichte haben, was, wie die Herrlichkeit Gottes aus dir rausgebrochen ist. Aber das macht Gott ja nicht über deinen Kopf weg, sondern das hat was mit dir, mit deinem Glauben, deiner Erwartung zu tun und auch wie sehr du gelernt hast, auf dieser Ebene des Geistes zu leben. Weil Gott aber ist Geist, die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott ist nicht Fleisch. Gott ist auch keine große Seele. Gott ist auch kein großer Verstand. Sondern Gott ist Geist. Okay, das scheint den Verstand zu haben. Wir werden sehen. So, und dann ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, ist entkommen aus dem Tempel. Und zum Zeichen, dass es nicht von Menschen geschehen ist, sondern von Gott, ist der Vorhang von oben nach unten durchgerissen. Zumal der 2 bis 3 Meter hoch war. Also da kam auch nicht ganz so gut dran. Aber so, der ist durchgerissen. Und die Herrlichkeit ist raus. Und wir kommen wieder zurück und wir beschwören manchmal so die guten alten Zeiten. Ja, wo 2 oder 3 zusammen sind, ist der Herr. So, und dann reden wir vom Altar. Und dann reden wir von diesem. Und wenn wir zusammenkommen im Hause des Herrn. Das ist ein Psalm, der über den Tempelbesuch berichtet. Ja. So, und das ist unsere Ausrichtung. Dafür haben wir Glauben gehabt in den letzten 2000 Jahren, aber jetzt sagen wir mal jetzt moderne Kirchengeschichte, da haben wir Glauben. So, hier ist Gott und wenn hier jetzt jemand ist, der krank ist, dann kann Gott das machen. Aber die Substanz ist genauso, wenn du da draußen bist, weil letztlich nicht du kannst das Wunder wirken, sondern der Herr in dir. Aber er möchte das mit dir machen, er möchte das durch dich machen. So, du musst in dieser Erwartung leben, du musst in diesem Glauben leben. Und vor allen Dingen auch, du brauchst deine geistlichen Sinne, sodass du mit dem Heiligen Geist kooperieren kannst. Weil sonst funktioniert das gar nicht. So, gucke, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Ja, genau, das nehmen wir nämlich auch noch dazu. Schlag doch nochmal auf. Hebräer Kapitel 6. Und zwar, da geht es um die, nachdem sie schon Jesus stark erlebt haben und so weiter, dann abfallen vom Glauben, sich gegen den Herrn wenden. Und da geht es um Folgendes. Denn es ist unmöglich, 6,4, dass die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Welt wieder zu erneuern, wenn sie abgefallen sind. So, mir geht es um die Kräfte der zukünftigen Welt. Wisst ihr, was am Ende passieren wird? Also ich wünschte jetzt, ich hätte einen Zeichner, der könnte das alles machen. Erst so, dann nähert sich das und dann boff. Am Schluss ist es wieder, dass Gottes und des Menschen Lebenswirklichkeit wieder überlappen werden. Denn Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dort werden wir mit ihm für immer und hat es noch nicht mal angefangen und für immer zusammenleben. Ja? Und ohne ein Ende. So, unsere Lebenswirklichkeit ist zusammen. Das heißt, da ist es überhaupt nicht möglich zu sagen, oh Manfred, geh du doch zum Thron Gottes, ich bleibe hier, ich bin nicht würdig, ja. Sondern so, da sind wir alle und da dürfen wir alle sein, da müssen wir alle sein. Wenn das in Zukunft wahr sein soll, warum sollte es nicht heute wahr sein? Und warum sollten wir nicht heute, da ist doch nicht, dass irgendwas anders wird oder jetzt, oder dass noch was dazukommt. Das Entscheidende ist schon geschehen, dass du von neuem geboren bist. Das ist die Hauptqualifikation. Und dass du das glaubst, dass es nicht nur irgendwann in der Zukunft mal eine Rolle spielt, Und dass du irgendwie dann an Petrus vorbei in die himmlischen Tore einziehst, wenn du deine 6000 Punkte auch hattest, ja. Wenn du die vorweisen kannst, ja. Sondern das muss doch was mit heute und morgen zu tun haben. So, jetzt so langsam nähern wir uns dann dem Thema der Engel auch irgendwann. Aber diesen Hintergrund brauchen wir einfach. So, also das wird passieren, auf jeden Fall. Amen?
Amen.
Also da willst du ja hin. Also das ist ja auch, warum du in so einem stickigen Raum um die Uhrzeit bist. Ja? Das ist ja, weil es, irgendwas muss das ja mit dem Ziel zu tun haben. Ja? So. Ja, so manchmal ist alles gut. Druckausgleich. Also, ja, gut. Also, so das ist das, was Gott gemacht hat. Aber die Sache ist, wir haben nur etwas davon, wenn wir lernen, mit der Übernatürlichkeit Gottes zu leben. Und das muss man lernen. Jetzt gibt es eben, wenn ihr euch da an meine eigenartige Zeitleiste erinnert, oder die gestern da waren, so Gott hat in der prophetischen, in der Restauration des Amtes des Propheten so dazu gehört, dass die Propheten unter anderem die Aufgabe haben, genau wie der Rest der fünf Dienstgruppen, der vier anderen Dienstgruppen, also des fünffältigen Dienstes, die Heiligen zu trainieren für das Werk eures Dienstes. Also, Propheten sollen nicht das, Epheser 4,11? Gut, lese ich vor, kein Problem. Okay. Epheser. So viel Zettel gerade hier wieder reingelegt, damit ich das alles finde. Ja, genau. Denn Epheser 4,11. Denn einige hat er zu Aposteln gemacht. Ach nee, das ist mir zu modern. Dankeschön. War ein Versuch wert, aber ich würde es gerne verstehen hier. Also 4,11. Denn etliche hat er als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten und Hürden und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wobei hier das Wort Erbauung nicht in diesem Sinne ist, oh geistliche Erbauung, sondern Aufbau, wie ein Kran, wie ein Haus, sodass es dann aufgebaut ist. Es ist nicht so dieses, oh, die sollen mich immer aufbauen, dass ich mich gut fühle, sollen mich aufpumpen, sondern da soll etwas konstruktiv gebaut werden, Stein auf Stein, und dann bleibt das auch so. Ja, das ist der Gedanke. Aber der fünffältige Dienst ist nicht dazu da, nur zu performen vor euch, das für einmal vorzuführen, sondern euch zu trainieren, dass ihr das tun könnt. Für euer Werk des Dienstes. Okay, das ist die Idee dahinter. So, deswegen ist es ein völliger Quatsch, dass wir Evangelisten holen, die für uns evangelisieren. Völlig verfehlter Gedanke. Sondern die sollen uns die heilige Fußauflegung geben, dass wir lernen zu evangelisieren. Die sollen mit uns gehen, die sollen uns ihre Kühnheit geben, die sollen uns ihre Tricks verraten, aber die sollen das nicht an unserer Stelle machen. Genauso sind die Propheten nicht das Orakel der Gemeinde, sondern sie sollen helfen, dich in diese Bereiche, die da relevant sind, hineinzuführen. Und deshalb haben wir seit der Restauration oder der beginnenden Restauration des Amtes des Propheten in den deutschsprachigen Ländern, haben wir die Möglichkeit, dass Propheten uns helfen können, mehr in die unsichtbare Welt zu gucken. Okay? Und weil wir alle dazu berufen sind, nicht nur irgendwie ein vorzuführen, so ein prophetisches Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja? Oder so mit starrem Blick irgendwie durch die Menge zu geistern, nein, zu streifen. Sondern es geht darum, uns allen zu helfen, da hineinzukommen. Weil ich merke das immer wieder, wenn man das so zusammensetzt, was die Einzelnen auch in einem Gottesdienst empfinden, kommt man der Wirklichkeit dessen, was im Gottesdienst abläuft, schon relativ nahe. Aber wir machen das meistens nicht. Sondern du spürst irgendwas, aber du kannst es nicht einordnen, weil du nicht hörst, was die anderen auch noch empfinden. Ja? So, also ganz oft ist es dann, dass wenn Jesus oder Heilige Geist oder Engel etwas tun in einem Gottesdienst, dass viele Leute das auch merken. Aber wir reden da meist gar nicht drüber und dann wissen wir das auch gar nicht. Ja. Okay. Vielleicht ganz kurz so aus meiner Story. Ich habe mich durch einen evangelischen Bruder bekehrt. Das war so mein, in Hannover, das war so mein auch geistlicher Horizont. Aber weil das Teil meiner Berufung ist und wie Gott mich gemacht hat, war das so, dass also von frühesten, ich war 19, drei Viertel, also von dem frühesten Moment irgendwie an, dass das so passiert ist, habe ich, habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, Jesus zu sehen. Also das kam wirklich nicht aus der evangelischen Tradition, das kann ich nicht sagen, also wirklich nicht. Aber es war wirklich da, ich habe also gebetet, dass ich Jesus sehen möchte und ich wusste gar nicht, also ich hatte so einen Mind-Bypass, so. Es war irgendwie, also mein Verstand ist gar nicht drauf gekommen, dass das ein eigenartiges Gebet sein könnte. Ja, aber steht ja in der Bibel, aber ich habe es irgendwie, ich habe es einfach gemacht, ich habe einfach gebetet, ja, ich begehre so sehr, dich zu sehen. Und ich war zu der Zeit bei der Bundeswehr und dann habe ich da auf einmal im Wald Engel stehen sehen. Aber ich wollte doch Jesus sehen. Ich war jetzt nicht total enttäuscht, aber ich wollte eigentlich Jesus sehen. Ja, also geht ja manchen so. Aber ich möchte, dass ihr das versteht. Und das werde ich gleich noch eben ziemlich deutlich machen. So, in Gottes Wirklichkeit sind wir eben nicht die Einzigen. Das scheint uns oft so, weil wir eben nicht gemerkt haben, dass 334 Mal, zumindest in dieser Bibelübersetzung, das Wort Engel benutzt wird. Aber so, Gott hat nicht nur den Menschen gemacht, sondern in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang aber schuf Gott die Himmel und die Erde, also die Himmel Mehrzahl, die Erde Singular, so, da hat er die Engel gemacht. Und zwar nicht nur 3 oder 4, sondern eine riesige Struktur, ja, Millionen von Engeln in unterschiedlicher Ordnung, mit unterschiedlichsten Aufgaben, in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Sphären auch seiner Schöpfung. So, und die sind nicht einfach nur da und stehen irgendwie rum oder so, sondern die haben was zu tun, da läuft was ab. Das, also deshalb, und oder nicht deshalb, sondern immer wenn diese übernatürliche Wirklichkeit Gottes wieder die Erde berührt. In der Apostelgeschichte siehst du eigentlich auf jeder Seite, ich habe angefangen es anzustreichen vor ein paar Jahren, siehst du irgendwie Engel sind aktiv. Da ist gar nicht, der Mensch ist alleine und im Himmel ist der himmlische Chor, vielleicht feuern sie uns an oder so, sondern sie sind mittendrin. Und es ist nicht unwichtig, weil Gott hat die Engel gemacht. Gott macht nichts Unwichtiges. So, und in dem, was in der Zukunft sein wird, werden wir sowieso zusammenleben. Also Gott drückt da nicht auf den Knopf und die Engel sind alle wieder weg. Weil er hat sie geschaffen. Sie sind genauso ewig wie wir. Sie haben eine andere Aufgabe und sie haben eine andere Bestimmung, aber sie sind genauso real. Und wenn du eben mal bewusst das Buch der Offenbarung liest, es ist erstaunlich, was dort gesagt wird über die Aufgaben oder auch wie sehr eine Zusammenarbeit zwischen Himmel und Erde dort funktioniert. Und teilweise ist es sogar theologisch extrem herausfordernd. Und auch da war Manfred wieder also völlig im Strom heute. Völlig unter Strom heute. Er hat gesagt, dass die Engel Mittler zwischen Gott und Menschen sind. Das wissen wir alle natürlich, wir kennen alle den Vers, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist Jesus Christus. Und doch hast du wirklich nicht ganz daneben gelegen, sondern im Gegenteil. Hört euch doch mal folgende Bibelstelle an. Als aber, Offenbarung Kapitel 8, als es aber das siebte, nämlich das Lamm, Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand der Engel, des Engels. Also in meiner Theologie war jetzt nicht unbedingt Platz, dass jetzt ein Engel mit Räucherwerk, mit der Fürbitte der Menschen, das war irgendwie, hat für mich jetzt nicht sofort ins Bild gepasst. Aber das ist, was Gott wirklich möchte. Oder das ist auch was schon passiert. Oder das ist auch, was passiert ist. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst oder haben auch so, ja, natürlich wissen wir, lese ich dann auch gleich nochmal, ja, aus Hebräer 1, Ja, sind es nicht dienstbare Geister, die denen dienen, die das Heile erben sollen. Aber da ist viel, viel mehr. Da gibt es zum Beispiel auch noch Psalm 8. Also und vieles andere, aber jetzt mal da anzufangen. Und zwar heißt es da Vers 4. Wenn ich den Himmel betrachte, das Werk deiner Hände, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. So. Aber jetzt so, in unserer jetzigen Gestalt, jetzt im Moment, sind wir ein wenig niedriger als die Engel. Und zwar deshalb, weil sie sehen das Angesicht Gottes, wir sind hier auf der Erde und haben noch teilweise mit unserem Fleisch zu tun und leben in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt gleichzeitig. So, und trotzdem sind sie da und sie dienen uns und sie helfen und sie haben ganz wesentliche Funktionen. Und auch Dinge, die ich, ja, eigentlich, ja, also als ich es gelesen habe, konnte ich es zunächst erst gar nicht richtig einordnen. Ich möchte euch einladen, aufzuschlagen, Offenbarung Kapitel 1. Und da steht im ersten Vers, das ist die Beschreibung dieses ganzen Buches, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Also nochmal zum Mitschreiben. Ist eine Offenbarung, das Wort Offenbarung im Griechischen heißt etwas Enthülltes. Also Gott hat den Vorhang weggenommen von etwas, was schon da war, aber was man nicht sehen konnte. Eine Offenbarung gegeben. Er hat sie Jesus gegeben. Jesus hat sie dem Engel gegeben. Und der Engel hat sie Johannes gegeben. Und ich habe gedacht, warum kann Jesus das nicht gleich direkt Johannes geben? Weil es eine Schöpfungsordnung gibt. Weil Gott die Engel mit einer Absicht geschaffen hat. Sie sind nicht nur irgendwie unsere Handlanger und dies und das, sondern sie sind wichtiger Teil des Reiches Gottes. Und dann empfängt Johannes zum Beispiel die Offenbarung über die, also das, was er dann in den Sendschreiben schreibt. Okay? Und dann heißt es dort, immer wieder, also jedes Mal eigentlich, zum Beispiel in 3 Vers 7, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Also ich mache nochmal die Kette. Der Vater enthüllt etwas. Er gibt es Jesus. Jesus gibt es dem Engel. Der Engel gibt es Johannes. Johannes schreibt es und schreibt es an den Engel der Gemeinde. Also in meiner Theologie war da vorher kein Platz. Ja, und es gibt natürlich ein paar Theologen, die, weil sie damit nicht so richtig klarkommen, also das Wort dort im Griechischen ist ganz eindeutig eigentlich. Aber so, ja, das ist vielleicht bestimmter Dialekt und vielleicht soll das Älteste heißen. Weil das ist, ne, das, da ist gar kein Platz im lutherischen Weltbild schon gar nicht. Also irgendwie, was soll jetzt der Engel der Gemeinde? Verstehen wir nicht. Ja. So, aber Gott hat zum Beispiel, also lesen wir ja, da gibt es zum Beispiel Gabriel, da gibt es den Erzengel Michael, der für Israel streitet. So, heute wissen wir durch das, was viele Propheten erlebt haben, dass es gibt einen Österreich-Engel. Es gibt einen Engel dieser Nation. Ja. Und der wird auch öfter mal gesehen und der macht auch verschiedene Sachen. Es gibt mit Sicherheit einen Engel fürs Vorarlberg. Es gibt wahrscheinlich sogar einen Engel deiner Stadt. Wenn du eine Gemeinde hast, deine Gemeinde hat einen Engel. Wenn du ein Werk hast, mit großer Sicherheit hat dein Werk auch einen Engel. Und damit konnte ich eben, wie gesagt, lange, also wäre ich da überhaupt gar nicht drauf gekommen. Und vor einigen Jahren habe ich in Großbritannien, nördlich von London, habe ich in einer Bibelschule gelehrt. Und die war von Australien gegründet, die da jetzt lebten und so weiter. Und sollte, das war eine Prophetenschule und ich sollte da halt über den prophetischen Dienst lernen und so weiter und so weiter. Und dann kam an einem Nachmittag, kamen die Leiter der Gemeinde, die dazugehört, und auch der Bibelschule, kamen wieder, weil sie waren auf einer auf einer Freizeit miteinander, auf einer strategischen Beratung. Sie wollten Gott suchen über der Gemeinde und so weiter. Und dann war es so, dass sie mich eben eingeladen haben, ob ich nicht nachmittags dann mit den Leitern auch Zeit verbringe und so weiter. Und dann war es so, dann geschah Folgendes. Die kamen also wieder und stellten sich vor, ich bin sowieso und ich bin sowieso. Ja, hallo, ich bin der Michael. Und dann auf einmal merkte ich, dass dieser große Engel da reinkam in den Raum. Und so, das passiert bei mir öfter, dass Gott einfach meine Augen aufmacht und ich kann das dann sehen, also im Geist aufmacht oder für die unsichtbare Welt öffnet. Und zu meiner großen Überraschung guckte der Engel mich direkt an und hatte in seiner Hand ein riesiges Buch, also ungefähr so groß. Es war mit braunem Leder wie eingeschlagen und das hatte er unterm Arm. Und solche Erlebnisse mit Gott sind immer eine Einladung für einen Dialog. Man muss immer ganz viel Fragen stellen. Habe ich gesagt, Herr, was macht der Engel hier? Und dann sagte der Heilige Geist in mir, das ist der Engel der Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, Herr, was hat der da für ein Buch? Das ist das Buch der Gemeinde. Über Bücher steht ganz, ganz viel offenbar. Muss mal gucken. Und dann habe ich gesagt, Herr, warum guckt der mich so auffordernd an? Habe ich irgendwas gemacht? Oder? Und dann fing der Herr an, mir zu erklären, dass eigentlich der Himmel darauf gewartet hat, dass sie wirklich, wirklich, wirklich nach dem fragen, was er mit der Gemeinde tun will, weil dafür war ja diese strategische Rüstzeit oder Retreat oder was auch immer. So, aber sie sind irgendwie nicht an den Punkt gekommen. Sie sind irgendwie immer wieder in Businessgespräche und dies und das gekommen, aber sie sind nicht zu dem Punkt gekommen. Und der Engel ist jetzt extra nochmal mitgekommen, so in das Wohnzimmer und forderte mich auf, irgendwie zu helfen, dass die mal irgendwie zum Punkt kommen. Ja? Weil, wie jetzt in dem Buch der Offenbarung es eben war, so was dann geschieht ist, wenn Gott etwas Wichtiges einer Gemeinde zu sagen hat, dann wird es diesem Engel gegeben und der schreibt das in das Buch. Und dann steht da drin, da kommt ein neues Kapitel auf euch zu oder das und das möchte der Herr machen oder das und das ist die Berufung einer Gemeinde. Aber auch umgekehrt wird reingeschrieben, wenn qualitativ tiefe Hingaben oder Durchbrüche oder etwas Wichtiges geschieht, dann wird das da reingeschrieben. So, und dieser Engel wartete darauf, dass diese Gemeindeleitung diese Herausforderung Gottes verstand, darauf reagiert, sodass er endlich das einschreiben kann in das Buch der Gemeinde, was sie denn tun wollen. Und ich habe dann gesagt, Herr, ich soll Ihnen das jetzt erklären? Naja gut, ich habe dann so ein paar Minuten noch rumgemacht, versucht mich irgendwie zu sammeln und dann, ja, ich sehe da sowas, weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll. Da ist dieser große Engel und der guckt mich immer an und der hat da was, was er euch irgendwie sagen möchte. Naja, irgendwie habe ich das dann hingekriegt. Ich weiß nicht, wie das Ding weitergegangen ist, aber jedenfalls seitdem habe ich verstanden, dass jede Gemeinde einen Engel hat. Das war schon mal ein großer Fortschritt. Und seitdem ist mir das ziemlich oft passiert. Also, dass ich auch, also als wir das erste Mal hier in den Räumen waren, da kam der Engel der Gemeinde, aber es ging dann irgendwie nicht weiter. Manfred und ich hier standen, aber zumindest hat sich kurz mal gezeigt. So, es geht um diese Kooperation. Möchtest du noch mehr? Ja, aber das ist da, okay, dann machen wir da gleich weiter. Wie funktioniert das? Habe ich natürlich auch Gott gefragt, ja, wie, was? Und dann muss der Engel dann immer erscheinen und dann muss man da lesen und sagt, nein. So, das ist, wenn das da eingeschrieben ist, dann fangen an, die Leute aus der Gemeinde Zugriff zu dieser Offenbarung zu bekommen. Dann träumen sie das, dann hören sie das, dann werden Lieder darüber geschrieben und gesungen. Dann weissagt das jemand, der zu Gast ist, jemand, der aus der Gemeinde ist, aber mit dem, dass es gegeben ist, ist es auf einmal abrufbar. Und so empfangen wir das. Ja, so manchmal ist es auch so. Also ich habe manchmal die Möglichkeit, da reinzugucken. Ich weiß das auch von anderen. Und ich weiß auch, dass Gemeindeleiter Begegnungen mit dem Engel ihrer Gemeinde hatten. Und dann hat Gott ihnen etwas gezeigt, was in einem Buch stand. Aber auf welche Weise das zu uns kommt, ist ja nicht so wichtig, solange wir das wirklich bekommen. Aber alleine nur mal neben den Gedanken, der Himmel ist nicht so, wir von der Erde unten, wir rufen und da hört uns sowieso keiner. Sondern so, die Wirklichkeit Gottes ist mitten unter uns. Wir haben Zugriff zu der Übernatürlichkeit oder umgekehrt. Die Übernatürlichkeit hat auch Zugriff zu uns. Wir teilen die Lebenswirklichkeit. So, und das ist ein ganz anderer Horizont. Da ist es eben, und wie oft kommt es vor, dass Gottes Geist etwas tun möchte, dass die Engel Gottes schon bereitstehen und wir feiern einfach unseren Gottesdienst von Punkt A bis Punkt D runter. Weil wir gar keine Ahnung haben, was um uns herum abläuft. Das ist ein Grund, warum wir prophetischen Dienst brauchen. Nicht um irgendwie dann nur diese Misere zu beheben, sondern das geistliche Niveau der Gemeinde in Bezug auf solche Wahrnehmungen einfach hochzusetzen. Weil das ist normal oder das ist das, was Gott für uns hat. Ein kurzes Beispiel. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Ja?
Christiane.
Ich sehe, dass hinter dir zwei Engel stehen und die möchten etwas tun für deine Familie. Ich habe irgendwie den Eindruck, da ist eine bestimmte Situation, vielleicht hast du auch schon dafür gebetet und Gott hat diese Engel geschickt, um dort zu intervenieren in dieser Situation. So, und wenn wir das wissen, dann können wir natürlich ganz anders damit über... Also macht das Sinn irgendwie? Betest du für irgendwas? Ist da irgendeine Situation? Okay. So. Weil das ist doch viel ermutigender, wenn wir wissen, so Gott hört unsere Gebete. Ich meine, das Wort sagt es, wir sollen es glauben, ist ja alles schön. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir lernen, zusammenzuarbeiten. Wie können Himmel und Erde zusammenarbeiten? Ich empfinde, die stehen da, einfach erstmal, um dich zu ermutigen, so Gott ist dir nah, er hat dich gehört, er ist interessiert an dem, er nimmt Anteil. Aber auch, wie wir... die ich eigentlich nachher erst machen wollte. Aber gehen wir da eben hin, Psalm 103. Da heißt es, sagen wir mal Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet, seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobet ihn den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausführt. Gehorsam der Stimme seines Wortes, lobt den Herrn, all ihr seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut, lobt den Herrn, all seine Werke, an den Orten seiner Herrschaft, lobe den Herrn. In anderen Bibelübersetzungen heißt es, die Starken, die ihr sein Wort ausrichtet. So, Gott hat sein Wort gesandt, dass da interveniert wird, weil du gebeten hast. Weil das ist ja, was Gebetserhörungen sind. Wir bitten Gott um das, was er tun möchte, und dann tut er es. Weil Himmel und Erde müssen übereinstimmen. Gebetserhörung ist ja nicht, wir drehen Gott den Arm auf den Rücken, dass er irgendwie machen muss, was wir wollen. Sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So, und deswegen ist Gebetserhörung, der Trick ist eigentlich, sich von Gott inspirieren zu lassen, was er tun will. Weil wir haben den Sinn Christi empfangen. Seine Gedanken sind nicht mehr viel, viel höher als unsere Gedanken, sondern so durch die neue Geburt, durch die Erneuerung unseres Sinnes, sind wir in der Lage, die Gedanken Gottes zu empfangen und zu denken und zu verstehen, was ihn bewegt. Und, ja?
Ich hätte noch eine Idee. Es ist so, als Abraham, ja, den Isaac eine Frau holen wollte, oder das andere Eliasar, den Diener, ja, da hat er gesagt, ich werde meinen Engel vor dir her senden, ja, 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 vorbereitet.
Absolut, ja. Also das ist einfach so. Da ist so, verschiedene hatten schon diese Kooperation verstanden. Auch zum Beispiel hat Gott zu Mose gesagt, so, ich will meinen Engel vor dir her schicken, dass er euch führe ins gelobte Land. Ja? Oder es heißt sogar dann im Neuen Testament, dass Mose das Buch des Gesetzes aus der Hand des Engels empfangen hat. Also das hat mich wirklich erstaunt, wie viel Zusammenarbeit. Ich habe das einfach überlesen. Ich habe irgendwie, es hatte gar keinen Platz in meiner Theologie. So, und deshalb, so was ich glaube, was Gott damit möchte oder warum da auch etwas Pausierendes ist, so, er möchte dich stärken und ermutigen, das funktioniert wirklich, Gebet, aber auch, ich glaube, dass Gott noch darauf wartet, dass du konkret zu dieser Situation sprichst und auch sagst, dass jetzt eine Änderung kommt. Reinhard Bonnke hat immer gesagt, so, Gottes Wort in unserem Mund ist genauso mächtig wie in seinem Mund. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir jetzt mit den Engeln irgendwelche Späßchen machen. Ja? Sondern es geht darum, dass Gottes Wort durch uns kommt, sodass Gott uns inspiriert, wir das aussprechen und das eben in diesem Sinne auch für uns spürbar und erlebbar ist, Himmel und Erde arbeiten zusammen. Okay? Gut. Ja, ansonsten eben habe ich schon erwähnt, dass eben die Engel in Hebräer 1, Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer willen oder für die, die das Heil ererben sollen? Aber ich möchte gerne noch weitergehen und zwar würde ich gerne jetzt. Nee, noch nicht. Okay, gut, dann noch nicht. Also man kann natürlich, also wie gesagt, das ist eigentlich ein ganzes Wochenendseminar. Mir ist wichtig zu sagen, dass es nicht um. Also erstmal, das darf uns Spaß machen, dass Engel uns dienen. Das ist nicht verwerflich. Gott hat die Engel gemacht. Worum es, also natürlich sagen, oh ja, nee, und wir müssen ja auf Jesus und so weiter. So natürlich ist Jesus der Herr. Aber das ist Teil der Schöpfung Gottes. So vor Gottes Thron stehen vier Wesen und beten ihn an. Oder die Cherubim sind da. Und das ist einfach Teil der Schöpfungsordnung. Also es ist gar nicht. Es ist gar nicht unsere Neugier, die das geschehen lässt, sondern das ist schon geschehen. Und das gehört zu uns. Und die werden auch nicht evakuiert, wenn wir in den Himmel kommen. Oder beziehungsweise, wenn der Himmel auf die Erde kommt und wir auf der neuen Erde leben werden. Sondern das ist einfach jetzt schon Teil der Schöpfung. Und natürlich, es gibt immer mit allen Sachen etwas, das Leute dann da fasziniert sind und dieses Thema ohne Ende erhöhen und wichtig finden, das gibt es immer. Aber das kann mit allen Sachen passieren. Das gab es mit geistlichem Kampf, das gab es mit Fürbitte, das gab es mit Fußwaschung, das gab es mit allem irgendwie. Also damit müssen wir irgendwie klarkommen, weil Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und wir lieben ihn. Und ich habe also noch nie erlebt, dass der Herr mir böse auf die Schulter klopft und also sagt, du bitte, bitte guck nicht, was die Engel machen, sondern er öffnet ja meine Augen, dass ich sehen kann. Also da ist ja ein Zusammenhang irgendwo. So, trotzdem ist natürlich die biblische Warnung, die völlig eindeutig ist, Kolosser 2, 18, 19, dass wir Engel nicht anbeten sollen. Also das ist ja auch eigentlich selbstverständlich. Wiederum werde ich euch dann nachher zeigen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist. Ja? Was die Schrift eben sagt, ist, dass die Engel drei Hauptfunktionen haben. Nämlich erstens, sie dienen Gott mit Anbetung oder auch indem sie sein Wort ausrichten. Aber sie dienen auch den Kindern Gottes oder den Erben der Verheißung. Das kann man schon mit Israel sehen, das kann man auch mit der Gemeinde sehen. Gibt es viele, viele, viele beredete Beispiele, wo Engel gekommen sind, Dinge gemacht haben. Ich habe das mal erlebt. Als ich nach Chile unterwegs war, bin ich in Brasilien zwischengelandet, in Rio, und dort war es so, dass das sehr schlecht ausgeschildert war, und ich habe immer diese Angestellten gefragt, ich muss zu meinem nächsten Flug da und dahin, ja, nee, hier immer geradeaus, und dann haben sie mich völlig aus dem Sicherheitsbereich raus und mit meinen Koffern und die Stadt da, mein Flug geht und so weiter, und da ist aus wirklich auf einmal eine Frau aus der Menge auf mich zu, direkt zu mir hin, hat gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Haben Sie ein Problem? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Flug, und ich habe drei Leute gefragt, ich habe die angefangen gesagt, wo geht's zu meinem Verbindungsflug? Ja, immer geradeaus, sagt sie, ja, das ist ja ganz klar, kommst du mal mit. Und die hat mich komplett durch alle Sicherheitsläufe bis zu meinem Gate gebracht, überall durchgelotst, und dann bin ich zu meinem Flug gekommen und dann war alles pünktlich und ich bin relativ sicher, dass das ein Engel war. Ja, den brauche ich. Also, sonst war es eine tolle Brasilianerin. Aber auf jeden Fall, das war also wirklich, was ich brauchte. Die hat mich auch nicht allein gelassen. Die ist mit allen Instanzen durch, weil ich musste komplett durch alles durch wieder. Und das war ja Zeitdruck. Das Ding wartete ja da. Naja. Gut, ja, so haben wir also verschiedenste Dinge erlebt, oder es gab mal eine Begebenheit, da ist da ist das Fahrrad meiner ältesten Tochter gestohlen worden. Wir haben fünf Kinder, und die sind heute relativ groß, aber die waren auch schon mal kleiner. Die kommen in so kleinen Packungen, ist besser. Da war ihr Fahrrad gestohlen worden. Also war ein Schloss dran und das war samt Schloss und allem weg, obwohl das angeschlossen war, vor unserem Haus. Und dann habe ich, wie ich so manchmal bin, habe ich gesagt mit unseren fünf Kindern, so jetzt wollen wir mal ein Exempel statuieren. Und dann die auch waren schon immer, meine Kinder waren sehr offen für Jesus und haben auch Geistesgaben gehabt, waren mit dem Heiligen Geist erfüllt von relativ früh an. Und dann haben wir da wirklich geistigen Kampf gemacht und dann haben wir sogar Schichten, glaube ich, gemacht, dass sie irgendwie, jeder hat eine halbe Stunde gebetet, wir haben richtig Rambazamba gemacht da und gesagt, wir wollen dieses Fahrrad wieder haben. Und ich weiß nicht, ob es noch am selben Tag war, auf jeden Fall klingelte am nächsten Tag ein älterer Mann an unserer Tür, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und der sagte dann zu meiner Frau, vermissen Sie nicht ein Fahrrad. Ich habe das da hinten 3,5 Kilometer weiter in der Nähe der Schule am Laternenfall stehen sehen. Und ist weggegangen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dort war das Fahrrad mit dem Schloss am Laternenfall fest. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Also erstens, woher weiß der, dass das Fahrrad weg ist? Also, weil wir hatten fünf Kinder und wir hatten da immer viele Kinderfahrräder stehen. So, woher wusste er, dass eins von unseren, ich habe den Mann, also wir kennen unseren Nachbarn, also der wohnte da nicht. So, aber jedenfalls, da tauchte dann jemand auf, ich glaube, es war ein Engel, so, und hat gesagt, da hinten 3 Kilometer weiter steht das Fahrrad. Ja, und es wurde viel gestohlen, das ging also so mit einem großen Bolzenschneider, zack, auf den LKW und weg. Das war so, was so in der Zeit eher lief, aber ihr Fahrrad stand dann. Das war dann, glaube ich, am nächsten Tag war das direkt wieder da. Ja. So, und ich denke, so haben viele von uns Sachen erlebt, dass einfach Gottes Engel da sind und sich zeigen, oder im Ausland sind solche Sachen passiert. Engel haben uns geholfen, Sachen zu finden. Also, da ist total viel passiert. Ja. Und es ist eben wichtig, dass wir das verstehen. Sie dienen uns. Ich persönlich, also wen das interessiert, ich habe mal wirklich länger geforscht und wirklich, also mich nur mit dem Ding beschäftigt und habe gemerkt, dass eigentlich zur Zeit von der Rangfolge die Engel tatsächlich eher unsere Vorgesetzten sind. Das sieht man alleine schon daran, der Teufel ist ja ein gefallener Engel und er ist auch entmachtet, wie ich heute ja schon ausgeführt habe in anderen Meetings. Aber da sieht man eben, welche Macht er hat. Und ich sag mal, das, was der Teufel uns dort zeigt oder was zu sehen ist, passt eigentlich eher zu dem Konzept, sie sind unsere Vorgesetzten, als sie sind irgendwie unser Fußschemel. Aber wie es auch immer sei, so, es ist etwas in Gott, dass Jesus sich zum Beispiel seiner Herrlichkeit entäußert hat und er wurde erfunden wie ein Mensch. So, und er sagt, wir sollen das Gleiche tun. Wir sollen, so, wer ist denn größer, sagt er, der dient oder der am Tisch sitzt? So, es ist in Gottes Reich, soll der Größere ist, soll der Diener der anderen sein. Und ich finde, das ist so ein extrem gutes Beispiel. Die Engel dienen uns, es ist ihnen nicht wichtig, gesehen zu werden. Sie lassen sogar zu, dass wir sie rumkommandieren manchmal. Das machen manche Christen dann. Ja, ich würde nicht dazu raten, finde es auch nicht angemessen, aber wie auch immer. So, einfach aus, selbst sie haben dieses Herz des Dienens. Um wie viel mehr sollen wir das haben? Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade zur Zeit Christen ruft und sagt, so verlass doch mal die Herrlichkeit, so wie groß sie auch immer oder klein sie immer war. So, und geht doch mitten in die Gesellschaft, lebt doch mal mitten unter diesen Menschen. Es ist doch völlig klar, dass wenn wir nur irgendwie so noch mehr beten und noch mehr anbeten und noch mehr dies, weil so, dann natürlich kommt man auch noch tiefer in die Gegenwart Gottes rein. Und das ist auch super toll und ich liebe das auch. Aber diese Welt geht völlig aus dem Leim und die brauchen uns und die brauchen uns ziemlich dringend. Und ich empfinde, da ist ein Ruf. Ich habe das gestern schon erzählt. Ich hatte eine Vision, wo Jesus irgendwie, ich war in einer Konferenz, sollte eine letzte Predigt halten. Und als ich dann aus dem Fenster geguckt habe, stand Jesus da unten mit einer riesigen Schlange von Menschen und Engeln waren da auch. Und die, Und er sagte, hallo, merkt ihr es nicht? Ich bin gar nicht mehr da oben, weil es war im dritten Stock, sondern ich bin hier unten, kommt doch, ich gehe zu den Menschen. Ja, und ich musste dann zurück in den Saal mit 200-300 Leuten und ihnen erklären, dass Jesus nicht mehr da ist. Ich meine, nicht mehr da, sondern da. Ja. Ja. Aber natürlich wissen wir erst in uns, dann wird es wieder verlassen, noch versorgen, alles gut. Aber eigentlich, wir wünschen uns ja, dass es hier so richtig toll ist. Aber es ist viel besser, da zu sein, wo unser Herr ist. So, und er möchte diese Menschen besuchen. Vor, ach, weiß nicht, über 30 Jahren war mal ein Evangelist, Erich Theis, der sollte nach Hannover kommen und sollte evangelisieren. Und er hat so jemand vorgeschickt, der immer die Gemeinden zusammengeholt hat und Gebeten mobilisiert hat. Und der hat vor ihm her gepredigt, ja, um die Gemeinden darauf vorzubereiten. So, und der hat dann, war ein ganz junger Christ, und der hat dann gesagt, ja, stellt euch mal vor, morgen am Sonntag würde Jesus diese Stadt besuchen. Was meint ihr denn, was würde Jesus tun, wenn er morgen in die Stadt kommt? Mein erstes Ding war, klar, da kommt er in der Gottesdienst. Wo soll er sonst hingehen? Ne? Also. Und dann sagte er, ja, und morgen werde ich euch sagen, und ich wollte wissen, wo geht Jesus hin? Und dann war der Abend halt da, und dann sagte er, ich glaube, Jesus würde auf den höchsten Turm in der ganzen Stadt gehen und würde den Menschen in die Herzen gucken und würde zu ihnen hingehen. Und dachte ich, wow. Ich dachte, er geht zu den Christen. Aber die Bibel sagt doch ganz klar, so Gott sucht, selig zu machen, was verloren ist. Und er geht doch nicht zu den Heilen, er geht zu den Kranken. Und irgendwie, das lässt mich in den letzten Monaten gar nicht mehr los, so, wenn er da ist, dann möchte ich da eigentlich auch sein. Weil da ist dann der Spaß. Jesus ist so der Anti-Langweiler. Ich glaube, Langeweile ist eine Erfindung vom Teufel. Also ich glaube, das hat Gott nicht gemacht. Ja, sondern er will die Action und mit dir. Ja. Und es darf alles in der Übernatürlichkeit geschehen. Okay. So, und dann gibt es noch eine dritte Aufgabe, die Engel haben, nämlich wirklich, wie ich vorgelesen habe, so Gottes Wort auszuführen. Auch das sehen wir im Alten Testament. Manchmal wird Gericht ausgelöst, manchmal kommen sie, um zu helfen, manchmal kommen sie, um einzugreifen. Und eben, es kann durch zwei Arten auch durch uns geschehen. So, entweder Gott inspiriert uns, wir prophezeien, oder wir beten etwas, sprechen etwas aus, was von dem Herzen Gottes kommt. Weil das ist, was wir lernen müssen. So, deswegen sagt die Schrift auch extra, dass wir alle weissagen sollen. Das findet nicht nur im Gottesdienst statt, sondern weissagen heißt im Griechischen nichts anderes als aus Inspiration sprechen. Und selbst die Künstler sagen, die Muse hat mich geküsst und die Inspiration hat mir das und jenes. Und das ist teilweise auch so. Und manches ist auch, dass Gott durchaus Künstlern Inspirationen gibt, aber offensichtlich gibt es auch andere Quellen für Inspiration, die sie auch manchmal haben, wenn man so ihre Kunstwerke anguckt. So, aber wir Christen sollen das unbedingt lernen. So, wie können wir auf Gottes Frequenz hören? Wie können wir etwas mitkriegen? Und das braucht halt erstens, dass wir wissen, das ist unsere Welt. So, nicht nur das Sichtbare, sondern so der Thron meines Vaters. Das ist auch dein Vater. Also das ist, wo du den Rest der Ewigkeit verbringen wirst. Was jetzt nicht passieren wird, was ich gleich sage, wenn wir jetzt alle tot umfallen würden, dann muss nicht noch irgendwas Besonderes kommen, sondern dann würde dein geistlicher Mensch diese Hülle verlassen und würde in den Himmel gehen. Und ich war schon ganz oft im Himmel. Und ich muss dir sagen, ich habe da nicht einen einzigen Wegweiser gesehen. Da steht nicht drumherum 400 Meter und dann links. Sondern wir sind gemacht für die Ewigkeit. Wir sind gemacht für den Himmel. Hier drin wissen wir, in unserem geistlichen Menschen wissen wir, wie man sich da benehmen muss. Ich habe mich da auch noch nie unsicher gefühlt. Also stell dir mal vor, du würdest irgendwie zur Queen eingeladen zum Essen. Da gibt es extra Leute, die dich einweisen, wie die Etikette ist, wie lang der Rock sein muss, wie tief du dich beugen musst oder einen Knicks machen musst. So, das ist alles genau klar. Auch wenn die Königin aufhört zu essen, dann ist nichts mehr Kuchen, sondern wird es weggeschoben. So, das gibt eine genaue Etikette. Das wird mich nervös machen. Ja, ich bin eigentlich katholisch aufgewachsen. Und also ich war immer heilfroh, wenn ich mal diese ganzen Sachen aufstehen, hinknien, dies lesen, das lesen. Wenn ich das alles so auf die Reihe gekriegt hatte, war ich als Junge total happy, weil das fand ich relativ kompliziert. Ja. Aber im Himmel, ich weiß, wie man sich da benimmt. Ich habe mich da noch nie unsicher gefühlt. So irgendwie so darf ich hier sein, und sondern ich gehöre dahin. Von hier aus, nicht aus Frechheit oder Anmaßung, sondern ich gehöre dahin. Ich bin dafür gemacht. Vor schon wieder auch einer ganzen Reihe von Jahren, als wir diese Bibelschule auch noch hatten in Hannover, so da hat Gott zu mir gesprochen, dass ich ein Leitermeeting anberufen soll. Und dass wir Gott suchen sollen, dass wirklich seine Herrlichkeit auch in Europa endlich mal sichtbar wird. Weil ich habe in Amerika so abgefahrene Sachen erlebt. Das war, bevor Mike Bickle IHOP angefangen hat, hat er ja eine große Gemeinde in Kansas City, und dort war ich 1996. Und da waren 2.500 oder 3.500, ich weiß nicht mehr ganz sicher, Mitglieder. Und davon würde ich sagen, waren 60-70% Propheten. Die sind aus dem ganzen Land dahin gezogen, und da war das Riesen-Happening. Und da war richtig gut sein. Und sie hatten schon damals eben 12, 13 Jahre gebetet, weil Gott ihm ja die Anweisung gegeben hat, dreimal am Tag sollte jeder Mitarbeiter 5 Tage in der Woche Fürbitte machen. Ja, dort zusammen in einem bestimmten Raum. Ich war in dem Raum, dort war die Gegenwart Gottes. Ja. Und dann habe ich ja viele wunderbare Sachen erlebt, und am Schluss kamen irgendwie zwei, sage ich mal jetzt, namenlose Fürbitterinnen zu mir und sagten, ja, wir haben gehört, du bist aus Deutschland, dürften wir nochmal für dich beten? Ja, bin ich immer offen, ja, kein Thema. Klar könnt ihr für mich beten. Dann haben sie alles Mögliche gebetet und auch nochmal dieses und das so runtergenommen an Lasten von mir. Und dann fragte die eine und sagte, Mensch, dürfte ich mal für deine Nase beten? Und dürfte ich die vielleicht auch äußerlich mit Öl salben? Gut, innerlich hätte ich auch nicht so schön gefunden, aber äußerlich ist okay. So. Und dann hat sie das gemacht und noch irgendwas freigesetzt. Ich habe gar nicht verstanden, was sie da eigentlich betet. Also nicht wegen der Sprache, sondern irgendwie, sie hat da so Murmel. Und dann bin ich nach Hause gefahren und bin angekommen. Und wie das so ist, wenn man von West nach Ost fliegt, ist man eigentlich eher müde mit Jetlag und so. Jedenfalls habe ich dann zu Hause hingelegt. Und liege noch auf meinem Bett, es war ein schöner Sommertag, strahlend blauer Himmel draußen, Vorhänge zugemacht. So, und auf einmal, ich liege da auf meinem Bett, höre ich die hörbare Stimme Gottes, wie so von vielen Donnern vor dem Thron Gottes. Konnte nicht von draußen kommen, wie gesagt, blauer Himmel. Aber ich habe so Gottes Stimme akustisch gehört, so wie rollend vieler Donner. Ich dachte, wow, hier geht aber die Post ab. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Am Sonntag hatte ich einen Dienst, das war relativ lange schon festgelegt. Eigentlich hätte ich lieber Zeit mit meinen Kindern verbracht. Dachte, okay, habe ich jetzt so gesagt, dann mache ich das. Dort habe ich gepredigt, relativ kleine Gemeinde. Und mitten in meiner Predigt, auf einmal, so fängt an, die Gegenwart Gottes in den Raum zu kommen. Und es roch nach, also so Frankincense und Myrrhe, so ein bestimmter Geruch, das gibt es auch so als Duftöl irgendwie, das hatte da niemand. Und das ging durch den ganzen Raum und alle Anwesenden haben das gerochen. Weil ihr wisst ja, 2. Korinther 2,14, Gott sei Dank, der uns alle Sieg gibt in Jesus Christus und uns alle Zeit den guten Geruch der Erkenntnis Gottes verbreiten lässt. Ja, und es steht ganz viel über die Nase Gottes, dies ist ein Gestank in seiner Nase und dies und das. Also so, jedenfalls Gottes Gegenwart fing einfach an, oder Psalm 45, seine Gewänder sind gesalbt mit Myrrhe und Aloe und noch irgendwas. Ja, also das, der Herr manifestierte sich einfach in dieser Weise, weil wir wissen vom Wort, dass, ne, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Aber Gott hat seine Gegenwart in riechbarer Weise manifestiert. Und alle haben das gerochen. Dann fiel mir irgendwie ein, die haben da irgendwie für meine Nase gebetet. Ging es irgendwie um göttliche Gerüche oder so wahrscheinlich. Dann sitze ich im Auto, eine andere Mitarbeiterin und Monika Flach saßen in meinem Auto Und wir waren vielleicht eine Viertelstunde unterwegs, geschlossene Scheiben, ein ganz starker Geruch von Rosenöl, aber schlagartig. Und ich dann an den Schwestern. Ich will das ja wissen, nicht? Also, nee, gar nicht, war überhaupt nicht. So, sie haben das auch gerochen, nach 3-4 Minuten war es wieder weg. Viertelstunde später, boah, Rosenöl im Auto. Ja? So, danach ist das, riecht ihr das? Ist gerade in den Raum gekommen. Die nächsten 6 Wochen, in jedem Meeting, in dem ich war, ich habe nichts gesagt, nichts erwähnt, in jedem Meeting hat sich die Gegenwart Gottes in dieser Art und Weise manifestiert, weil 2 namenlose Fürbitterinnen für mich gebetet hatten. Und da habe ich dann gesagt, Herr, also ein bisschen später, aber ich gesagt, Herr, ich möchte so gerne, dass diese Dinge, das sind ganz normale Leute, ich möchte, dass du das auch in Europa machen kannst. Das kann doch nicht sein. Und dann haben wir ein Leitermeeting gehabt, ein erstes, das war schon sehr stark, und 3-4 Jahre später haben wir noch ein zweites gemacht mit etwa 40, 60 Leitern vielleicht. Und wir haben Gott gefragt, wie sollen wir das machen? Riecht ihr das? Alle in den Raum gekommen. Okay. So, und dann war es so, dass wir extra uns Zeit genommen haben, wir sind mit Ehepartnern gekommen, wir haben gesagt, wir wollen die ganze Nacht durchmachen, wenn es sein muss. Wir haben morgens erst, glaube ich, um 11 oder so das erste Meeting gehabt. Wir haben einfach Gott gesucht für den deutschsprachigen Raum und sind da reingegangen. Und wir haben Jill Austin eingeladen, gute Freundin für uns, die inzwischen schon vom Himmel aus guckt. Und Jill Austin hat dann uns gedient, uns angeleitet in der Weise. Merkt ihr das? Gottes Gegenwart kommt immer mehr. Ja? Aber genießt es einfach. Seid ganz entspannt. Es braucht nichts tun. Das ist der Herr. Ja? So. Und so dann in diesem Meeting hat sie so, wir haben das zusammengeleitet, hat sie so bestimmte Impulse gegeben. Und es war so der vorletzte Abend, so Samstagabend. Einige Kollegen, auch der, den du kennst, hatte sich schon etwas eher verabschiedet, weil er nämlich versäumt hatte, die Sonntagpredigt irgendjemand anders zu geben. Ich hatte das vorsorglich schon wirklich Priorität darauf gelegt. Und es war 11:30 und es war, also wir waren schon müde, es war schon einige Tage, dass wir in Gang waren, es war sehr stark, Gott war sehr unter uns, wirklich sehr außergewöhnlich auch. Aber so, ich habe mich mit ihr kurz abgestimmt und gesagt, du Mensch, also irgendwie, wir haben morgen noch ein Meeting, sagte sie auch, und sollen wir jetzt wirklich weitermachen? Und ja, es kommt immer mehr, besonders hier in der Mitte irgendwie. So habe ich gesagt, sollen wir jetzt wirklich nochmal weitermachen, weil wir sind alle schon ein bisschen, so waren schon viele Stunden da. Und dann habe ich gesagt, Herr, was würdest du uns raten? Sollen wir nochmal weitermachen? Und er sagt, also ich hatte auf jeden Fall so fast einen leichten Kopfschmerz und was ich fast nie habe. Und dann sagte der, du, ja klar habt ihr morgen noch, aber es wär morgen ganz genauso. Du würdest dich exakt genauso fühlen. Und dann habe ich gesagt, ach weißt du was, Viertelstunde Pause und dann machen wir nochmal weiter. Und dann hat sie über etwas gepredigt, wir als Gemeinde haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Weil Mose hatte sie, Jesus hatte sie, in der Kirchengeschichte war das zum Teil da. Und wir haben im Laufe der letzten 2000 Jahre, haben wir Gottes Herrlichkeit verloren. Im Psalm 8 heißt es, dass wir überkleidet sind oder waren und sind mit Gottes Herrlichkeit. Und wir haben einfach die Herrlichkeit verloren. So diese Brillanz seiner Gegenwart, die Majestät unter uns, wir haben sie verloren. Und es hat uns überhaupt nicht gejuckt. Und darüber hat Gott völlig mein Herz zerbrochen. Ich habe geweint, also mich nicht mehr halten konnte, weil ich das realisiert habe, was das bedeutet. So, wir haben das Wichtigste verloren. Wir wissen viele Techniken, wir kennen Organic Church, wir kennen House Churches, wir kennen dies und wir kennen jenes, aber wir haben die Herrlichkeit verloren. So, und da, also es ging auch vielen anderen so. Und dann war es vielleicht mittlerweile 2:30 und auf einmal öffnet sich der Himmel in unserem Raum und die Herrlichkeit Gottes kommt sichtbar in diesen Raum. Es waren nur noch die Hälfte da, die anderen waren schon gegangen oder mussten fahren. Das ging dann bis zum... Riecht ihr das? Jetzt kommt dieses Frankincense so richtig stark.
Und das habt ihr gesehen?
Ja. Ja, es wurde richtig Gottes Herrlichkeit, wie so ein goldener Nebel, war das auf einmal dann mitten im Raum sichtbar. Und da habe ich dann irgendwann verloren. Ich war nur noch irgendwie am Anbeten auf meinem Angesicht. habe geweint und einfach, ja. Dann machte ich die Augen auf und dann standen zwei Engel vor mir, also nicht direkt vor mir, sondern auf der Bühne und guckten mich an, so vielleicht 8 Meter, 9 Meter weg. Und einfach der Herr war so da, also das kann ich mit Worten fast nicht beschreiben. Und meine erste Reaktion war, dafür bin ich gemacht. Das kam so eher raus, mehr raus, ehe ich überhaupt irgendwas, für die Herrlichkeit bin ich gemacht, dafür bin ich gemacht. Das will, und ich wusste auch, da will ich nie wieder weg. Das will ich haben. Und dann hatten die Engel so zwischen sich, oder es erschien, kann ich nicht genau sagen, wie so eine Leinwand. Ich habe jedenfalls, die beiden standen da, ich habe sie mit offenen Augen gesehen, wie den Tisch oder noch deutlicher. Die guckten mich an, ich guckte sie an. 2,50 Meter, 2,80 Meter groß, jeder. So, und zwischen ihnen kam eine Vision. Und dort sah ich eine Szene aus meiner Jugend, die nicht ganz einfach war. Und da war so eine bestimmte doofe Szene, irgendwie so ein paar Typen wollten mich verprügeln und ich war klein, pummelig, unsportlich. Und die machten da rum und schubsten mich. Und dann sah ich das aber, wie das aus Gottes Perspektive aussah. Und da sah ich das. Die Engel dort mit gezogenem Schwert schon gestanden haben. Und der eine Engel sagte, der Vater hat eine Linie gezogen im Geist. Und wenn sie die überschritten hätten, hätten wir sofort eingegriffen. Und das war also ein unfassbarer Trost irgendwie, zu merken, dass das alles nicht unkontrolliert war oder Gott sich um nichts kümmert oder ich ohne Vater aufwachse und keiner da ist, weil es war so, sondern mein himmlischer Vater für mich da war. Dann habe ich erstmal wieder eine lange Zeit geweint und dann habe ich die Augen aufgemacht, dann stand Jesus da. Und ja, also ich kann nur sagen, es war nicht überraschend und doch in dem Moment überraschend, er stand da als Jude. Hat ein ganz jüdisches Gesicht, habe richtig sein, also alles gesehen. Ja. So, also ich hätte ihn malen können, wenn ich es hätte malen können. Ja. Sah nicht besonders spektakulär aus, er sah einfach normal aus, aber er war Jesus. Ja. Und er war mein Herr und ich habe ihn angeguckt und ich kannte ihn, so was man so kennt, wenn man ihn anbetet, was man spürt, dieses Herr, du bist es. Das war da manifestiert, aber es war das, was immer da war, wer immer da war, nämlich Jesus. So, er ist nicht ganz anders, er ist so, wie wir ihn kennen, aber wir kennen nur kleine Teile und das war auch nur wieder ein Ausschnitt. Und dann hat er mir bestimmte Sachen gesagt und erklärt für mein Leben. Und ja, dann irgendwann war ich da wieder auf dem Boden irgendwie und dann war es, glaube ich, 3:30 oder ja, also das ging noch ziemlich, ich weiß gar nicht, wann ich nach Hause gegangen bin, aber es war, also ich wollte so sehr, dass einfach Gott diese Sachen in Europa machen kann. So ist es toll, nach Amerika zu fahren, aber wir haben den gleichen Gott. Ich habe dort Leute getroffen, viele Leute getroffen, die Jesus gesehen haben. Einigen von denen würde man bei uns in den Gemeinden nicht mal einen Hauskreis anvertrauen. Also das kann nichts mit geistlichen Verdiensten zu tun haben. Sondern so dann auch in dem Moment ist noch etwas abgelaufen, dass Jesus gesagt hat, erinnerst du dich noch etwa 91, 92 war das, erinnerst du dich noch an diese eine Nacht, wo du von der Versammlung nach Hause kamst und so hungrig nach mir warst, dass du nur 3 Sätze gebetet hast bis in den Morgen rein. Herr, ich möchte dich sehen. Und dann, ich wusste, wenn ich das bis zum Morgen, wenn ich also nicht, es war nicht irgendwie tot und mechanisch, es war einfach, es war so eine Last auf mir, ihn darum zu bitten, dass ich also nicht 1000 andere Sachen und noch ein Vater unser dazwischen, sondern einfach, das war die Last meines Herzens. Und das habe ich gebetet und ich wusste, wenn ich das mache, wenn ich bis zum Morgen bitte, der Herr wird hier in meinen Raum kommen. Aber so etwa um, weiß nicht, 3:30, 4 war die Salbung einfach runter. Also es war einfach, es ging nicht mehr. Und ich habe dann auch aufgehört, weil ich das nicht im Fleisch fortführen wollte, was ich im Geist angefangen hatte. Und dann in dem Moment, als der Herr mir erschienen ist, sagt er, weißt du noch damals, was du gebetet hast? Weil du mich darum gebeten hast, deswegen siehst du mich jetzt. Nicht, weil du besonders bist, nicht, weil du was Tolles gemacht hast, sondern weil du das begehrt hast. Er sagt, ich habe kein Ansehen der Person. Ich liebe mein ganzes Volk. Ich bin für sie alle da. Aber die meisten sind so beschäftigt mit ihren eigenen Sachen, dass sie gar nicht drauf kommen, wie real ich bin. Und dann ziehen wir uns ins Ghetto zurück und spielen Kirche. So, als wenn es nicht wichtige Dinge gäbe. Und alle Kraft und alle Zeit powern wir da rein. Und meistens soll es uns selber dienen. Wir nehmen die Gegenwart Gottes für uns. Wir machen nicht vorrangig Lobpreis, weil wir Gott so toll finden, sondern weil er in dem Lobpreis seines Volkes wohnt und weil wir ihn dann spüren. Und weil wir uns dann besser fühlen. Und da ist im Grundsatz nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn es nur das ist, ist es einfach zu wenig. Und das ist so fern von der Realität. Das ist so fern von dem, was den Vater bewegt, was die Engel bewegt, was die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne und Töchter Gottes. Aber wir wachsen nicht auf, wir bleiben Kleinkinder. Und wir wollen immer, ja, mach mir dies, mach mir das, heil mich hier, tröste mich da. Und das will er auch alles irgendwie machen, aber das kann ja nicht alles sein. Und er möchte so viele Dinge für uns tun. Und er hat uns dazu ausersehen, er hat uns Schlüssel gegeben, er hat uns Berufung gegeben, so die ewig sind, die unreuebar sind. Römer 11, Vers 29, seine Gaben und Berufung gereuen ihn nicht. So, die hat er uns gegeben. Er hat Dinge für dich vorbereitet, die nur du machen kannst, die kein anderer machen kann. Aber wir kommen da nur hinein, wenn wir aufwachsen in Reife. Solange aber der Erbe unmündig ist, ist er unter die Vormünder getan. Da kann es der Sohn vom Konsul sein, dem Römischen, so er ist unter einem älteren Sklaven, der ihn lehrt. Das ist sein Hauslehrer, aber er wird nie Zugang zu seinem Erbe haben, bis er wirklich reif geworden ist. Und die Kirche Jesu Christi ergeht sich in einer extremen Unreife. Es ist so frustrierend für uns, die wir rumreisen. Oder ich sag mal, ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die haben gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Wir kommen irgendwo hin, Gott tut etwas aus lauter Gnade und Freundlichkeit zu uns allen und dann die Leute sind berührt und dann kommen wir 3 Jahre später wieder und dann ist genau dasselbe, was vorher war, bevor Gott sie angerührt hat. Dieselben Leute sind da, sie haben nichts anderes zu tun, als dir von ihren Problemen zu erzählen und wir sind als Leib so voll von uns selbst und so wenig voll von den Anliegen Gottes, dass also viele Diener und Dienerinnen Gottes sind da echt frustriert und sagen, das kann doch nicht, was sollen wir noch machen, das geht doch irgendwie nicht, weil der Leib einfach nicht in Reife aufwächst oder eben auch, manchmal ist es auch so, dass die Leiter natürlich im Flaschenhals sind, aber letztlich ist es auch nicht das oder ist das nicht alleine, sondern weil auch Leiter müssen weitergehen. So viele Leiter sind zu, soll ich mal sagen, zu so Maschinen geworden, die Essen ausspucken, so die Leute verpflegen, so Snackautomaten. Ja, und irgendwie, das braucht dann schon ihre ganze Kraft, die Leute dann immer zu versorgen und irgendwie zufriedenzustellen. Aber sie haben auch vergessen, dass auch wir leider weitergehen müssen. Wir haben das total nötig, dass wir weitergehen, dass wir Gott suchen, dass wir in die nächste Phase unseres Dienstes kommen. Aber vielfach sind wir einfach damit beschäftigt, auf diesem Niveau Leuten zu dienen. Und ich merke einfach, dass der Herr damit nicht zufrieden ist, sondern dass er wirklich dringend zur Umkehr ruft. Und zwar wirklich, bis wir ihn finden. Und es gibt für das, was er tut, überhaupt kein Limit. Jede gute Story, die ihr hört, jedes, was ihr von Heidi Baker hört, von anderen Leuten, so Gott möchte das durch euer Leben tun. Es gibt kein Ansehen der Person. Es gibt nichts in mir, was rechtfertigt, dass Gott mich gebraucht. Außer, dass er mich dazu berufen hat. Aber er hat dich auch berufen. Und er will auch Sachen durch dich machen. Wie immer das genau aussieht. Aber wir müssen aufwachsen. Wir müssen aufwachsen. Wir müssen vorwärts gehen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie real Jesus ist. Und er ist uns allen nicht fern. Und ganz, ganz oft ist er da und ich sehe ihn dann manchmal und das ist eben erstaunlich, dann Also manchmal in Gebetsversammlungen, dann habe ich Jesus gesehen, jemand betet, und meistens beten wir so, als wenn Jesus so, Mond reicht nicht, so hinterm Pluto irgendwo, Trans-Pluto, oh Herr. Und ich habe manchmal schon Jesus gesehen, wenn Leute so schwülstig beten, dann stand Jesus irgendwie vor ihnen und machte so, hallo, hallo, ja. Tarede, Rodri, das, was sie immer beten und wunderbar und um die ganze Erde und zurück. Aber sie haben keine Ahnung irgendwie von Jesus, von seiner Gegenwart, was er will, was er für sie ist. Wir sind irgendwie absolute Kleinkinder. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder irgendwie, dass wenn die Leute uns angucken, dass sie sagen, hey, sorry, nee, so möchte ich jetzt doch nicht werden. Also das mag ich doch nicht. So, und das ist nicht Gottes Schuld. Es ist nicht schuld, dass wir in Europa leben, sondern es ist einfach, weil wir irgendwo auch stinkefaul sind an manchen Stellen. Weil Gott ruft uns ja nicht zu einem Leben voller Verzicht und voller und ausgemergelt und dies, sondern er ruft uns auch zu einem Leben, was abenteuerlich ist, was schön ist, was Spaß macht, was uns im tiefsten Maße erfüllen wird. Aber wir müssen neu in Bewegung kommen und wir müssen ihn wirklich ernst nehmen. Und in gewisser Weise müssen wir uns ernst nehmen. Weil wir haben nur dieses Leben hier auf der Erde, um das zu machen. Und wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen und er wird uns zeigen, meine persönliche Version, er wird uns zeigen, wie er unser Leben geplant hat, und dann werden wir sehen, wie unser Leben abgelaufen ist. Und ich vermute, dass alle anderen das auch sehen können. Wir haben ja auch eine Ewigkeit Zeit. Also ist dann. Und deswegen ist meine absolute Lebenspriorität ist, dass diese beiden Filme möglichst stark überlappen. Ich möchte, dass er zu mir sagen kann, du treuer Knecht, du hast das gemacht, was ich von dir wollte. Und ich glaube, dass das möglich ist. Weil das wäre doch total ungerecht, wenn der Herr was von uns verlangen würde, was wir nicht tun können. Das ist doch, wäre doch auch, wenn wir uns von unseren Kindern irgendwelche Kunststücke erwarten, die sie nicht können, oder geben einem Dreijährigen irgendwelche linearen Gleichungen, die sie lösen sollen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und deswegen hat der Herr alles, was er von uns erwartet, dafür hat er Vorsorge getroffen. All das ist da. Ja. Vielleicht mal so weit. Das war jetzt nicht ganz so viel von den Engeln, wie ich gedacht habe, aber es reicht vielleicht erstmal.
Wie haben Sie ausgesehen? Wie hat er ausgesehen, der Engel von der Gemeinde, der mit dem Buch?
Ja. Ja, wie gesagt, meistens sind sie, also so Größe sagt manchmal etwas aus. Also zum Beispiel war ich vor kurzem in einer Region in Deutschland, in Ostdeutschland, da war der Engel der Region und der war etwa so hoch wie eine 3- bis 4-stöckige Villa. Also auch der österreichische Engel ist entsprechend noch größer. In der Regel, also ich habe noch nie einen Engel gesehen, der kleiner war als 2,50 Meter. Es gibt Leute, die haben es gesagt und gesehen, ich habe die noch nie gesehen. Also die sind immer relativ groß. So der Engel der Gemeinde war, ich würde sagen, so war etwas höher als die Decke. So, also der Kopf war noch etwas oberhalb. Ich habe nicht viele, ich habe ihn so kommen sehen, ich habe sein Gewand gesehen, sein Gesicht konnte ich in dem Fall nicht sehen. Ich sehe das Gesicht manchmal. Sie sind sehr, im Englischen sagt man distinct, aber ich weiß kein Wort dafür. Also die Gesichter, irgendwie sie sind distinct. Ausgeprägt. Vielleicht ist es das. Also es sind klare Gesichter. Es ist markant vielleicht, kann man sagen. Also meistens freundlich, aber auch stern. Ich weiß nicht, warum ich das gerade auf Englisch schalte, aber ich kriege es gerade nicht in Deutsch. Stern looking. Ja? Ernst, bestimmt, aber auch was mit Kraft in dem Gucken. So. Und sie kennen uns sehr gut. Also wir haben oft so das Gefühl, wir sind hier allein in unserer kleinen Welt und so. Das wird nie vorkommen, dass du vor den Thron Gottes gehst und irgendwie der Vater lehnt sich rüber und sagt, Gabriel, wer war das nochmal? Ja? Sondern nicht nur der Vater kennt dich, die Engel kennen dich. Ja?
Gibt es nur männliche Engel oder
weiß ich? Gute Frage. Auch da habe ich unterschiedliche Dinge gehört. Ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, fast noch keine weiblichen Engel gesehen habe. Sondern so Jesus sagt ja, dass die Engel weder Mann noch Frau sind. Es ist eher männlich ausschauen. Ich habe jetzt nicht mir alle Attribute angeguckt, ja.
Bis auf die tolle Brasilianerin.
Ja, weil dort war eben, ja, nee, so sehr gut aussehen waren sie nicht. Sie war einfach nett. Also jetzt. Ja, sie sah eher noch recht gewöhnlich aus und etwas kleiner. So, wie auch immer. Jedenfalls, also für mich, also es gibt Christen, die ich ernst nehme und Propheten, die sagen, ja, ich habe, die Engel sind, ich habe, mir ging das nicht so. Von daher kann ich das nicht sagen. Also für mich kommen die Engel in der Regel männlich vom Gesichtsausdruck rüber. Aber Jesus sagt, Engel sind weder Mann noch Frau wie die Engel. Wir werden auch nicht frei noch gefreit werden. Also es muss ja auch noch ein bisschen Raum für eure Gebete sein. Und dass ihr bittet, Herr, erklär mir das. Und ein bisschen im Wort studiert.
Willst du rumfliegen?
Ja, auch gute Frage. Also ich habe auch viele Leute getroffen, die viele Engel mit Flügeln gesehen haben. Ich habe einige gesehen, aber wenige. Also meistens haben sie Arme und sind auch in bestimmter Weise gewandelt. Ich habe in Ägypten, fällt mir gerade ein, habe ich letztes Jahr war ich zweimal da, vorletztes Jahr war ich einmal da, habe ich gelehrt über Engel bzw. über Berufung. Und das ist auch, also steht bei YouTube drin, wenn man weiß, wie man das suchen muss. Und dort ist dann auf einmal, also da passierte Folgendes. Ich habe über Berufung gelehrt, wie ich es morgen auch in der Gemeinde, in der OCG machen werde, so ähnlich jedenfalls. Und dort ist auf einmal, ich spürte nur Riesenfeuer hinter mir. Und ich habe dann irgendwie fast, will ich fast sagen, den Fehler begangen, mich umzudrehen. Und habe dann diesen riesigen Engel da gesehen. Und wasch, da kam so eine Wolke von Herrlichkeit mit ihm, dass es mich fast nach vorne hingeschlagen hat. Und ich habe dann nur noch irgendwie versucht, mich da zu retten, dass ich nicht von der Bühne kippe. Und habe dann irgendwie gesagt, ja, da ist ein Riesenengel. Und der hat eine Trompete und die setzt da, also eine Fanfare und die setzt da an die Lippen. Da meldet sich einer der nationale Gebetsleiter und sagt, also ihr werdet das jetzt nicht glauben, aber ich habe gerade eben eine SMS von einer Fürbitterin bekommen, die hat gesagt, ich sehe über der Versammlung eine Vision, Gott sendet einen riesigen Engel, der hat eine Fanfare an seinen Lippen und die setzt er gerade an und er bläst, dass die Jugend von Ägypten herausgefordert wird, dem Herrn in Heiligkeit nachzufolgen. Und das passierte dann da und das ist alles auf YouTube. Und das ging dann eine Stunde so. Die Gegenwart Gottes schwappt über den ganzen Saal. Das, was man auch da nicht sieht, ist, das ist so, es ist wie so ein alter Kinoraum gewesen. Also da oben ist noch eine volle Etage und da ging absolut die Post ab. Da war also ein Typ, ich weiß gar nicht, was da, ob das die Engel gemacht haben, konnte ich nicht sehen. Auf jeden Fall, der wurde da freihändig befreit. Also da einfach der Heilige Geist kam auf ihn. Das konnten die alle gar nicht sehen. Der stand dann da an der Säule und die Dämonen kamen aus ihm raus. Und also das lief einfach total souverän ab, das Ding. Also, und Gott hatte mir halt das Wort gegeben, sodass wenn die Jugend, die gläubig ist, und da gibt es eben viele Gläubige, wenn die sich dem Herrn heiligt, dann wird in besonderer Weise ein Schutz auf die noch nicht gläubige Jugend von Ägypten kommen, weil die Islamisten versuchen ja diese jungen Kinder und jungen Leute zu verführen, als Märtyrer und Selbstmordattentäter sich in die Luft zu sprengen. Und wenn sich aber die schon gläubig sind, dem Herrn heiligen und ihn wirklich suchen, dann wird das wie so ein Schutz auf dieser ganzen Generation sein. So, und unter anderem deswegen war dieser Engel da, um die Jugend in ihre Berufung zu rufen. Und dann einfach zu erleben, eben wie real das ist. Nicht nur du sagst ein Wort, sondern es ist sofort da und es manifestiert sich und die spüren es auch. Und die haben dann da, ich weiß nicht, das ging stundenlang, das Ding. Irgendwann haben sie dann die Kamera ausgemacht, aber das ging in die ganze arabische Welt. Stellen sie es hin, das ist halt auch in Englisch-Arabisch übersetzt. Und ja, wie bin ich jetzt da reingekommen? Ja, auf jeden Fall. So, der hatte, glaube ich, der hatte auch gar keine Flügel, aber da habe ich dann in dem Meeting auch Engel mit Flügeln gesehen, aber es ist eher seltener. Ja. Aber der war wirklich eben, kam für die Jugend der Nation und drückte das aus und viele Jugendliche haben den auch gesehen und so. Also da ging es wirklich ab. Ja.
Ist das passiert, Michael? Ist das passiert in Ägypten, dass Jugend.
Ja, also die haben dort, also das war eine,
Ja.
Naja, das, wie willst du das messen? Also auf jeden Fall, die haben diese Herausforderung sehr ernst genommen. Die haben das auch gemacht. Das ist auch sehr, also es läuft sehr ungewöhnlich dort. Und zwar, also Monika Flach und Teammitglieder und ein Mitarbeiter von mir, wir sind da halt eingeladen worden und dienen seit 2 Jahren schon, dieses Jahr nochmal wieder, das 3. Jahr, dienen wir dort und bauen das Prophetische für das Land, weil da ein Riesenaufbruch ist. Und die Leiter haben von Gott, und ich sag mal so, wenn ich irgendwo hingehe, ich werde zum Teil eingeladen, nach Toronto der ganzen Stadtleiterschaft zu dienen und so weiter. Ich habe eine Berufung auch für Nationen. Aber sie haben uns besonders eingesetzt, dass wir dort den 12- bis 24-Jährigen dienen. Weil sie empfinden, dass auf dieser Generation ist besonders die Hand Gottes und sie sollen ausgebildet werden für Leiterschaft. Und für die habe ich dann nationale Worte da ausgeteilt, man hätte denken können, das ist unpassend. Ich stand da vor 12- und 13-Jährigen zum Teil. Aber das hat Gott einfach gemacht, weil die Leiter haben so empfunden, das ist die kommende Generation und die müssen wir vorbereiten. Und die sind total hingegeben und die haben das auch super ernst genommen und auch später noch, ich sag mal sagen, vertieft. Aber wie willst du das jetzt messen? Also ich habe nicht im Gegenteil davon gehört, dass jetzt da große Selbstmordattentate waren, sondern das war eine Verheißung Gottes. Aber ich habe die sehr ernst genommen und glaube auch, dass die so umgesetzt wird. Und von der sichtbaren Reaktion und auch was hinterher alles abgelaufen ist, würde ich schon sagen, die haben das echt genommen und haben das total ernst genommen. Ja.
Okay. Vom Himmel erzählst du uns auch noch.
Vom Himmel? Vielleicht, ja. Du wolltest ja was fragen? Ja.
Was ich vom Ende sage, wie ja, der Lebe, die Engelszene. Aber vor 4 Wochen, ich komme vom Butchville und der Himmel sind so offen, verschiedene, für viele Farben. Und dort diese Engel, wunderbare Engel, Gott Engel. Und nachher der Lebe von Judah. Und diese Engel.
Aha, aha.
Und ich sage, wunderbar, alle solche Dinge von Gott her, Gemeinde und Paradies sind. Und auf einmal bete, Jesus, reinige unsere Herz.
Ja.
Porque ohne Heiligkeit, niemand sehen die Gesichter Gott. Das ist aber Gott, dass ich sage, er kommt über seine Gemeinde. Reinige.
Ja. Reinige. Gott fängt immer mit der Gemeinde zuerst an, damit das passiert.
Ja, ja, ja.
Sehr schön, danke schön.
Und der wunderbare und der was suchen,
werde finden. Ja. Amen, amen, amen. Vielen Dank. Ja, vom Himmel, was kann ich da erzählen? Also, vielleicht 2 Sachen. Erstens, es gibt wirklich viele verschiedene Räume im Himmel. Also es gibt irgendwie, also ich war mal an einem Ort, so dort wurde das Blut Jesu wie aufbewahrt, weil es steht ja in der Bibel, dass das Blut Jesu im Himmel aufbewahrt wird. Und da war ich an diesem Ort, wo das war. Und ich war auch an einem anderen Ort, wo eine solche Reinheit Gottes, also so vielleicht, ich muss dazu erklären, für mich bedeutet das immer, wenn ich solche Sachen sehe, es geht Gott um Kommunikation. Er möchte etwas sagen. Ob das jetzt zum Beispiel, ich will ein Beispiel sagen, wenn man jetzt jemand sieht, der hat ein Joch auf der Schulter, dann ist mir eigentlich egal, ob ich das Joch nur sehe und es symbolisiert die Last, die auf demjenigen ist, oder ob der nun wirklich ein Joch in der unsichtbaren Welt trägt. Das ist für mich nicht so wichtig, sondern da ist eine Aussage dahinter. So, Gott möchte etwas sagen. So, jetzt in dem Fall ist es ja auch eine Bildsprache. So, der Engel kommt und bläst diese Posaune. Das könnte ja auch auf andere Weisen geschehen. Und deswegen, wenn ich so Räume auch im Himmel gesehen habe, dann weiß ich nicht, werden die wirklich genau so sein oder eben noch viel herrlicher und mehr konnte ich gar nicht ertragen oder die sind wirklich so. Das weiß ich nicht. Aber ich war also in verschiedensten Räumen und gerade auch in Bezug auf Ägypten, hat Gott mich dann eines Tages in einen Raum genommen und ich bin ganz sicher, so einen Raum gibt es auch für Österreich. So, das war der Raum der Strategie für Ägypten. So, und dort hatten ganz bestimmte nationale, das hat mir Gott dann erklärt, ganz bestimmte nationale Leiter können dorthin gehen im Geist und können die Strategien Gottes empfangen für das, was er auf der Erde tun möchte in ihrem Land. Und ich bin ganz sicher, dass es das für Österreich ganz genauso gibt. Ich frage mich aber, wer geht dahin? Wer holt das runter? Wir haben viel Menschengemachtes gesehen. Viele Leute, die sich Mühe gegeben haben. Und sicherlich auch schon einige Pläne von Gott, die umgesetzt worden sind. Das Gleiche für Deutschland. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen, weil das ist, es ist wirklich, dass Gott seine Engel in den Kampf schicken will für unsere Nation. Aber er braucht die Zusammenarbeit mit der Erde. Er braucht das, dass wir das wollen, dass wir das verstehen, weil diese Gelegenheiten sind einfach zu kostbar. Und besonders auch eine gewisse Einigkeit im Geist braucht es. Wir brauchen keine Einigkeit im Fleisch mehr. Oder irgendwie auf dem Verstand oder der kleinstmögliche Nenner irgendwie. Sondern wir brauchen eine absolute Herzenseinigkeit. Weil manchmal, wenn Gott in einer Region etwas machen will, dann kommt auch eine Auseinandersetzung auf uns. Dann müssen wir auch zusammen widerstehen. Aber wenn wir schon auseinanderblättern oder dem nachgeben, übel über den anderen zu reden oder, so dann kann Gott das nicht durchbringen. Dann sagt er, ich hebe mir das lieber noch länger und noch länger und noch länger auf. Weil es braucht eine Zusammenarbeit zwischen Himmel und Erde. Ja. Und ich habe solche Strategieräume gesehen. Ich war mal in Paris, haben wir eine große Konferenz gehabt und dort ist auf einmal hat Gott diese gesamte Konferenz, wie viel, 5, 6, 7, 800 Leute, hat er im Geist in den Himmel genommen. Das hat sich, also die haben immer noch den Raum gesehen und so, aber wir waren im Himmel. Und in diesem Raum, wo wir dort waren, waren wie Hochregale gefühlt aus Holz, kann ich nicht genau sagen, was sah so etwa aus. So, und dort waren so wie zusammengerollte Salbungsmäntel, die lagen da drin, und zwar fast so weit mein Auge gucken konnte. Und er sagte dann, so viele von euren Vorvätern haben schon mal ein bisschen was von mir geschmeckt, dann wieder eine Generation Pause, dann wieder war so etwas, aber da sind Berufungen auf euren Linien, auf dem, was ich da vorbereitet habe. Aber ich brauche, dass ihr aufwachst, und besonders jetzt in der letzten Zeit, dass ihr in die Reife kommt, dass ich euch diesen Mantel endlich geben kann, sodass ihr das erfüllt, die Verheißung, die seit Generationen auf euren geistlichen Häusern liegen. Ja. Und häufig bin ich halt in dem Thronraum, und ich kann nur sagen, Jesus ist absolut eine Person, in deren Gegenwart man völlig entspannt ist. Ich brauche da nicht irgendwie, ja, was soll ich jetzt knien, Herr, was mache ich jetzt? Sondern wenn ich knien soll, dann sagt er mir das. Oder er sagt doch mal lustige Sachen, er hat Humor. Gott hat Humor geschaffen. Gott hat Humor. Es gibt doch Leute, die sagen, Gott hat ihnen Witz erzählt. Kann ich mir absolut vorstellen. Bei mir war das einmal, das fand er total komisch. Ich fand das gar nicht so lustig. Ich weiß aber auch schon nicht mehr, was es war. So Jesus ist super entspannt. Und ich sage dann immer, Herr, ich freue mich, dich zu sehen. Und er sagt, Mensch, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dich zu sehen. So, ja?
Was hat den Heiligen Geist einmal als Person gesehen?
Interessante Frage. Ja, so ein bisschen ähnlich, komischerweise, ein bisschen ähnlich wie in der Hütte. So eher so wie so ein Wind, wie so Schleier, kann ich nicht sagen, aber nicht so richtig greifbar, aber ich erlebe oft, dass er mit mir auf der Bühne ist, sich bewegt, aber dann ist es, weil der Heilige Geist ist auch so vielfältig, aber ich spüre irgendwie, wie ich eine Freundschaft zu Vater, Sohn und Heiligen Geist habe, die immer noch weiter wachsen muss und auch, dass wir uns kennen, oder ich merke auch, wie sie mir vertrauen, und das sage ich nur, damit du weißt, so sie vertrauen auch dir, oder sie würden auch dir vertrauen, wenn du den Schritt daraus machst. So ist es eine echte Beziehung. Es ist nicht irgendwie mystisch, verklärt, weit weg, sondern Gott ist wirklich sowas von real. Ja. So, ja, das soll ich nicht erzählen. Okay, gut. Ja. Also das sind nur die Appetitmacher. Also an mir ist nichts Besonderes. Fragt meine Frau. Ja. Also ich muss dringend verändert werden. Ja. Also fragt meine Kinder. Ja. Also ich gebe mir wirklich Mühe, ja, wir arbeiten ständig an der Verbesserung des Produkts, aber es ist nicht, glaub mir, es ist nicht, weil ich es bin, ja, wirklich nicht. Vielleicht bin ich einfach nur sehr naiv und kindlich, das kann auch sein. Ich habe so ein kindliches Gemüt manchmal. Okay. Glory, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? One last story, come on. Ja.
Was sollen wir uns konkret?
Ja, genau, das habe ich auch schon überlegt. Das wäre ein gutes Ende. Das wäre pädagogisch, didaktisch wertvoll. Okay, also ich muss sagen, ich sag mal, wenn ich normalerweise so eine Predigt halte, dann hält es die Engel nicht, dann kommen die hier rein, dann ist richtig, richtig was los. Und ich merke, das ist eine gewisse Zurückhaltung. Also als wir hier in die Gemeinde gekommen sind, waren so viele Engel da, also es war der Hammer. Ich habe gedacht, was ist das für ein toller Ort hier? Seit ich jetzt so, naja, 2 Tage hier bin, nicht sehr lange, habe ich natürlich Engel gesehen, die waren noch aktiv, oder ich habe auch jetzt, als wir kamen, waren etliche auf dem Parkplatz, aber auch immer, also vorne am Eingang gleich, man rausgeht rechts, ist ein großer Wächterengel, auch hier drin, und so richtig mit den Engeln geht es los, wenn man die erste Treppenlage hoch ist, da wo das Kreuz ist, so auf der Etage, da geht es so ein bisschen los, und hier am Eingang stehen einige immer und so ständig. Ich empfinde aber, dass eben, wie gesagt, es geht um Sprache. Also wenn jetzt ich hier nicht viele Engel wahrnehme, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Aber wiederum, wenn Gott sie mir nicht zeigt, ist das ja auch ein Statement. Ja, deswegen, ich arbeite immer mit, was will Gott sagen. So, das ist immer mein Ansatz. Nicht drauf ausklinken, was man sieht, sondern das ist immer eine Einladung zum Dialog. So. Und in dem Sinne empfinde ich das. Für Österreich kann ich es nicht richtig sagen, für dieses Gebiet kann ich es auf jeden Fall sagen. So dass es irgendwie notwendig ist, dass die Leute, die hier Verantwortung tragen, in Gemeinden und Werken, dass ihr mal so in die Vergangenheit guckt. Und kann es sein, dass ihr dicht gemacht habt für das Übernatürliche? Kann es sein, dass irgendwie Leute Angst haben vor Propheten, weil auch verschiedene falsche Propheten unterwegs waren? Oder Leute, die nichts verstehen von prophetischer Etikette oder Protokoll und die sich auch wirklich daneben benommen haben. Oder unweise waren, Minimum mal. Ja. Aber irgendwie empfinde ich, dass da, also gestern, ne, habe ich, als ich gesagt habe, wilde Propheten, also das, aus meiner Weltsicht ist das in Ordnung, aus deiner Geschichte ist es völlig daneben oder komisch oder doof. Also, ne, du weißt, wie ich das meine. So, weil es haben sich einfach Leute hier artikuliert in einer Weise, wie man das nicht macht und wie es auch nicht richtig ist. Auch nicht, wie es Gott wirklich, wirklich möchte. Und auch das, was ich so rausgehört habe, ist, dass hauptsächlich negative Botschaften gekommen sind. Wie furchtbar alles ist und alles geht hier unter und Grusel und noch und hast nicht gesehen. Aber so, es ist ein großer Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sehr präzise und ist auch nicht bange, wirklich auf Sünde zu zeigen. Ich habe mal in einer Konferenz in Österreich, FFÖ, das, also werde ich auch wirklich mein Leben lang nicht vergessen, ich weiß gar nicht, wer da war. Ich glaube, es war in Linz. Ja. In Linz beginnt's, ja. Ja. War ein FFÖ und ich sollte predigen. Und es war, Erich Schindler hat mich nach vorne geholt, es war letzter Veranstaltungsabend. Und ich sollte predigen, hatte auch eine wunderschöne Predigt vorbereitet. Und ich stehe vorne und Erich legt mir noch die Hände auf und sagt, Herr, und bitte setze ihn frei, dein Wort. In dem Moment gibt es einen kompletten Change und einen Download und Gott gibt mir eine komplett neue Predigt innerhalb von 2 Sekunden. Und zwar über Jesus Nachfolger. Und das war so, also es kam, also was, also ich habe ganz lange diese Aufnahme gehabt und habe die, also dann in meinen Serien da auch mitverkauft. Ich glaube aber nicht mehr, dass die original dabei ist, sondern es ist nur eine ähnliche. Man hat in der gesamten Aufnahme hat man so ein leichtes Wimmern vorne gehört. Das waren die Leiter in der ersten Reihe, die auf ihren Knien waren und Buße getan haben. Und ich habe nichts an Verdammnis gesagt. Ich habe nur gesagt, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und es war, die Leiter waren so berührt in der ersten Reihe. Also du hast, also die haben fast in Gottesdienst nur durchgeheult. Also nicht, weil sie so furchtbar drauf waren, aber einfach, weil der Herr ihnen so tief begegnet ist und sie gemerkt haben, so wie viel Raum vor uns allen ist. Und ich habe, also Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein scharfes Schwert in der Hand hatte. Ich habe keine, es war keine komplizierte Predigt, es war wirklich sehr, sehr einfach über Dinge wie Gehorsam und so weiter. Und ich habe so das Gefühl gehabt, so einigen hat es richtig die Rübe vom Kopf getrennt. Wenn die gewackelt hätten, wäre der Kopf abgefallen. Aber die haben es gar nicht gemerkt, weil die Klinge so scharf war. Also kam mir das wirklich vor. Der Heilige Geist hat wirklich zup, hier und da zup, das zischte nur so raus. Also es gehört zu meinen wesentlichen guten Erinnerungen irgendwo von solchen Erlebnissen. So, und da war keine Note von Verdammnis. Ich weiß nicht, wie Leute sich gefühlt haben. Es war nur einfach glücklich sein, weil man Wahrheit gehört hatte und auch Gnade, das auch anzunehmen und zu sagen, ich möchte das. Ja. Und manchmal kommen Leute, die bringen Verdammnis. So, da verklage ohne Ausweg. Ihr seid schlecht und das wird immer so bleiben. Punkt. So, aber das ist nicht, wie der Herr ist. Und irgendwie ist da was auf dem Land. Da ist irgendwie eine Verunreinigung. Und ich würde sagen, ein guter Anfang wäre, dass ihr das mal mitnimmt als Hausaufgabe. Betrifft euch das? Betrifft das eure Gemeinden? Und dass ihr irgendwie mit dem abschließt. Dass ihr sagt, okay, das war nicht in Ordnung oder wir denken, es war nicht in Ordnung. Aber, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber weil du es sagst, wollen wir abermals die Netze auswerfen. Weil ihr braucht reifen prophetischen Dienst. Gerne wirklich von Österreichern und Österreicherinnen. Ja, muss nicht aus dem Ausland sein. Kann wirklich von hier originär aus dem Boden kommen. Ja, so, aber ihr braucht das. Und irgendwie das, meiner Ansicht nach, ist der erste Anlasspunkt. Weil der Herr ist hier, das merkt ihr, ist die Gegenwart Gottes da. Sind auch ein paar Engel da. Aber es ist so, da vorhin stand da ein Engel. Und normalerweise ist es dann wirklich so, wenn das dann passiert, dann merkt ihr das auch. Oder dann kann ich auch sagen, oder dann können auch mal ein paar Leute da hingehen und mal wirklich spüren, welche enorme Kraft von diesem Engel ausgeht. Ja, weil das ist ja, der Himmel ist entspannt, die Engel fallen nicht irgendwie um, weil man sie anfasst oder so. Und sie sind wirklich real. Ja. Und deswegen, irgendwas ist da, irgendwas möchte Gott damit sagen. So, dass, also nicht, ihr habt es verspielt, sondern in dem Sinne, ihr habt zugemacht, weil ihr enttäuscht seid oder weil dumme Sachen passiert sind. Einfach prüft das mal. Wenn nicht, ist umso besser, dann sagt der Herr, bitte leg los, wir wollen das. Aber es waren viele Engel draußen, aber es ist noch nicht, wir sind noch nicht auf einer Ebene mit ihnen, so geistlich. Also es läuft noch nicht so, wie es möglich ist. Und dies ist ein Appetizer einfach. Da prüft das. Das Zweite, was ich euch dringend ans Herz legen möchte. Wenn ihr alleine zu Hause seid oder an der Arbeit oder unterwegs irgendwo und ihr spürt auf einmal die Gegenwart Gottes in eurer Nähe oder sich Gegenwart Gottes bewegen, dann möchte ich euch ermutigen, immer sofort zu sagen, Herr, was tust du? Herr, was machst du? Ist das ein Engel? Und wenn ja, warum ist der Engel da? Was soll der machen? Wie kann ich helfen? Ja, dass ihr einfach aufmerksam seid. Also bis dahin, dass wenn im Gottesdienst etwas Wichtiges geschieht, dass man stoppt, dass man nicht sein Programm runterspult, sondern lieber sagt, halt, wir wollen mal kurz warten. Und ich habe das, also wir haben im CDZ immer so Gottesdienste, ganze Konferenzen geführt, dass man kurz mit dem Leitungsteam geredet hat, was denkt ihr, wo sollen wir weitergehen. Wir sind niemand schuldig, irgendwie eine lückenlose Performance zu bieten. Wir sind nur schuldig, genau das zu machen, was der Herr von uns möchte. Und dazu braucht es mehrere. Das kann auch nicht nur einer. Mensch, ich spüre da was, ich kann nicht weitermachen. Hast du irgendwas? Siehst du, was der Herr tut? So, weil so, das ist einfach der Stil, in dem es sein muss. Ja, vielleicht eine letzte Story dazu. Ich war in Frankreich, in Toulouse, und habe dort gepredigt, stand hier, neben mir stand die Übersetzerin, und ich habe über was ganz anderes gepredigt, und so auf einmal war das etwas bedrohlich, kam eine Riesengruppe von Kriegsengeln, also wirklich in Rüstung, und also wirklich stern looking, ja, kam rein. Und die marschierten so durch die Mitte, da war auch so ein Gang wie hier, es war halt ein großer Saal, aber die marschierten so auf mich zu, ich gehe so langsam etwas zurück und wenn ich mich dann so retten muss, dann sage ich ihm, okay, lass uns mal einen Moment beten, wenn ich nicht weiter weiß. So, ne? Ich sage, Herr, was machen die hier? Und die stoppten dann, die kamen so durch die Gänge und im Französischen, ihr wisst das, Da heißt es chasser les démons, so Dämonen jagen heißt das. Also das Wort für austreiben ist chasser les démons. So ist es, sie jagen. Und der Herr wies mich darauf, also das wusste ich, aber dann sagt der Herr, so sie sind gekommen, damit einige Leute Befreiung finden. Dann habe ich kurz gesagt, so Herr, und ich habe gesagt, der Herr hat die Engel gesandt, viele von euch freizusetzen, ist das okay? Darf das sein? Und dann lief das. Und dann haben sie teilweise wirklich die Depressionsdämonen oder so weiter richtig gejagt, im Rudel, die rausgejagt. Das war also super toll. Ja. Und dann sah ich, wie ein Engel so von hinten an meine Übersetzerin rantrat und hat etwas aus ihrem Rücken rausgenommen. Und ich denke, ups, was ist das denn? Und dann habe ich sie, habe ich gesagt, merkst du was? Ja. Irgendwie, Gott macht was an meinem Rücken. Ich sage, oh ja, da passiert gerade was. Und dann hat sie mir später erklärt, vielleicht kannst du das besser auslegen, aber vielleicht müsst du es auch nicht haben, aber jedenfalls, sie hat mir erklärt, sie hat eine ganz eigenartige Krankheit, und zwar von ihrer Wirbelsäule nach innen, also hier rein, ist wie so ein Fortsatz, der scharf und spitz ist. Und wenn sie abends nach 18, 19 Uhr etwas isst, dann kommt das unter Druck, dann drückt das gegen die Eingeweide und dann hat sie die gesamte Nacht Schmerzen. Deswegen muss sie immer sehr sorgfältig gucken, nicht viel essen, und ich weiß nicht, warum man das nicht wegoperieren konnte. Jedenfalls so hat sie mir das erklärt, so habe ich das verstanden. Jedenfalls, sie sagt, also wenn ich irgendwie noch etwas essen sollte heute Abend, also ich habe eine brutale Nacht vor mir. Nach dieser Geschichte, ich habe nichts gesagt, ich habe auch nichts, keine Handlungsempfehlung gegeben. Aber sie, ich habe ihr dann gesagt, du, da war ein Engel, der hat was aus deinem Rücken rausgenommen. Sie geht nach Hause, knallt sich die Pfanne voll mit allem, was sie im Kühlschrank hat, haut sich das rein, schläft wie ein Baby und ist komplett geheilt. Weil der Engel das einfach rausgezogen hat aus ihr. Ja. So. Und guck mal, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich nicht gestoppt hätte, wenn ich nicht gefragt hätte, wäre das nicht gelaufen, weil Gott übergeht unseren Willen einfach nicht. So, er macht nicht einfach Sachen, sondern, oder in Amerika gab es mal etwas, so da kam ein Engel und sagen wir mal, die Pastorenfrau saß da vorne und die drückte ihr, also der Engel drückte ihr so eine große goldene Schale in die Hand, in der Öl war. Und wie ich euch gesagt habe, ich wusste nicht, was das ist. Herr, was macht der Engel da? Was für eine Schale ist das? Und der Herr sagte, das ist Heilungsöl. Und dann sagte er, so alle, die krank sind, sollen kommen und sollen im Glauben ihre Hand in diese Schale machen. Und sind lauter Leute nach vorne gekommen und sind geheilt worden. Und es war so, dass ich mit einem anderen sehr Propheten zusammengearbeitet habe, dem Pat Holleran, der hat das auch gesehen. Und wir haben das dann erklärt, was da abgeht. Und dann sind die Leute nach vorne gekommen. Und auch wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre das nicht passiert. Weil Gott möchte uns mit reinnehmen in das, was abläuft. Und die erste Übung ist für die Gottesdienste und Arbeitsmeeting. Die nächste Übung ist zu Hause, in der Straßenbahn, im Bus, im Kaufhaus, in deinem Wohnzimmer. Wenn du Stille machst, du bist berufen, dass sich Himmel und Erde in dir und durch dich überlappen. Weil unser geistlicher Mensch ist gemacht für die Übernatürlichkeit. Unser natürlicher Mensch ist gemacht für diese Erde. Okay? Habt ihr eure Hausaufgaben verstanden? Ich würde gerne schließen.
Nein, kurze Frage.
Ja.
Du siehst ja, die hast ja die Kampfhäfen gesehen. Hast du die Dämonen auch gesehen?
Ja, die habe ich auch gesehen. Ja.
Das war's.
Ja, ja. Okay. Ich sehe lieber Engel als Dämonen, aber manchmal sehe ich auch Dämonen. Ja, sie noch nicht so nett aus wie Engel, muss ich sagen. Gut. Gibt es noch irgendwas, was wir beten wollen jetzt, oder wollt ihr das zu Hause oder erstmal gucken oder überlegen oder ja, was sollen wir beten?
Wir wollen Engel sehen.
Okay. Okay.
Das Erleben, das auch Erleben.
Okay.
Das Gottes.
Ja. Ja, gut, guter Punkt. Also ich bitte, also etwas, also kleine Manöverkritik zu gestern. Also gestern hatten wir ellenlange Gebete. Ich stoppe manchmal die Zeit und sage Leuten hinterher, hast du eigentlich gemerkt, dass du 6,5 Minuten lang gebetet hast? So, das ist, ich finde es schön, wenn jemands Herz voll ist, und wenn man alleine in der Wüste ist, kann man die ganze Nacht beten. Finde ich total klasse. Aber so in der Gemeinschaft ist das einfach schwierig. Das fordert alle heraus. Da brauchen alle Geduld, damit du nun dein Herz vor dem Herrn komplett ausgießen kannst. Und ich bin da lieber ein Freund von kurzen, kompakten Gebeten, muss ich einfach sagen. Weil das ist irgendwie viel netter für die anderen. Ja? Ich denke, wir ertragen das und wir brauchen auch öfter mal, dass sich jemand bedient an unserer Frucht der Geduld. Das ist in Ordnung. Weil die Früchte des Geistes sind ja für die anderen da. Das ist in Ordnung. Ja? Das müssen wir abkönnen.
Familie
Christen,
speziell von Familie von Pastoren, diese Vokabeln von Gott, Missionäre, Evangelisten,
okay. Beten. Jetzt habe ich nicht genau verstanden, was du sagen wolltest.
Beten von
Gemeinde. Aha.
Speziell von Pastoren.
Okay. Ja, das möchte ich jetzt gerade nicht machen. Ja?
Ja, ich hätte noch eine Stelle und als Jakob Esau traf,
ja.
Heißt es, also wir waren ein Engel.
Ja.
Und als Jakob mit dem Engel kämpfte, ja, und dann heißt es, als Esau sagte, ja, ich sehe den Engel Gottes, mit dem ich gekämpft habe, in deinem Gesicht.
Ja.
Und dann gibt es noch eine Stelle, wo es heißt, für einen dieser Kleinen
wird. Ja, genau, die alle Zeit des Angesichtes
Herrn. Ja, da heißt es, denn wenn ihr Engel
sehen alle Zeit.
Das heißt, wenn ich einen in der Bruder richte, dann also widersteht mir sein Engel.
Mhm.
Und wir müssen kämpfen mit dem Engel, dass er auf unsere Seite kommt.
Ja.
Ja.
Wir
gern,
dass wir die Stimme Gottes hören, tiefer.
Ja. Was ich, wozu ich Nein gesagt habe, weil ich möchte nicht, dass die Pastoren rumgehen und für die anderen beten, dass das passiert. Das ist für mich das alte Modell. Ja, sondern ich möchte, dass dieses Anliegen, was du hast, in der Dringlichkeit, wie du es empfindest, dass du es Gott sagen kannst. Da ist Salbung drauf. Ja? Und es ist nicht dieses alte, die Gesalbten legen den weniger Gesalbten die Hände auf. Es gibt Zeiten dafür, aber die sind jetzt gerade nicht. Deswegen, ich würde euch um folgende Disziplin bitten. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Betet das, was in eurem Herzen ist. Aber versucht hinzuhören. Auch so, weil da ist etwas in diesem Stimme Gottes hören zum Beispiel. Oder ich möchte die Engel sehen, oder ich möchte Jesus sehen. Da ist etwas, was der Geist Gottes in uns hervorgebracht hat. Und dem sollten wir Stimme geben, gerade aus dieser Region. Aber eben haltet es gebündelt. Ja? Also nicht 6,5 Minuten, 12 Minuten, sondern wirklich kompakt das ausdrücken, so wie ihr das empfindet. In dem Fall würde ich sogar vorschlagen, wir geben das Mikrofon rum und Manfred guckt ein bisschen danach. Wenn jemand doch irgendwie ein bisschen die Spur verliert, dann wird er euch so mal die Hand sanft auf die Schulter legen. Aber so bitte drückt es aus, ja. Weil Gott möchte das hören. Er gibt uns ein Anliegen und er möchte, dass wir das zurückgeben. Also bitte auch kein Leiter aus lauter Verlegenheit, weil wir Leiter sind total gut. Wenn es still wird, dann denken wir müssen jetzt reinspringen, weil es ist peinlich oder so. Sondern wirklich möchte den Raum geben, die da eine Last haben. Ja? Und was immer sonst, oder Buße ist auch in Ordnung, aber so dieses Ausdrücken. Ehrlich auch, jetzt ist auch nicht die Zeit, Israel zu segnen oder für Tante Emmas böses Bein oder so, sondern wirklich, lass uns versuchen, diesem Fluss zu bleiben, okay? Und irgendwie der Manfred gibt dir dann das Mikro und sieht dann zu, dass es rumkommt. Wir halten das auch eingegrenzt, so, ne? Ihr versteht das.
Kurz und knackig,
genau. Ja? Ich fange nochmal an. So, Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns die Augen öffnen möchtest. Aber Herr, wir möchten wirklich auch jetzt für dieses Land in den Riss treten. Wir möchten ausdrücken, was vor deinem Thron auch bereit liegt, so für diese Region und auch die Länder, die hier vertreten sind, Herr, auch Deutschland und auch Liechtenstein, die Schweiz, Österreich, Vorarlberg und auch drüber raus. Wir bitten dich, dass du das jetzt nochmal wirklich hervorholst, Heiliger Geist. So, komm einfach mit dieser Last, komm mit deiner Gegenwart. Wir brauchen dich in dem. Wir möchten dich ehren, Jesus. So, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Durch dein Gehorsam am Kreuz haben wir überhaupt die Möglichkeit, mit dem Vater versöhnt zu sein und in dieser neuen Natur uns überhaupt zu bewegen und geistliche Menschen zu haben und zu sein, Herr. Wir ehren dich dafür, Jesus.